Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Heute mit einem Serienbiss-Spezial, würde ich fast sagen. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator. An meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen Hanna.
Moin, moin.
Und Adam.
Ahoi, hoi.
Und Hanna, du hast uns heute mal dazugeholt. Wir sind ganz bescheiden, sitzen in deinem Wohnzimmer, in Anführungszeichen. Serienbiss ist ja immer eigentlich dein Ding. Und sehr an der Stelle auch mal jeden ans Herz gelegt, der es noch nicht bisher gehört hat. Hanna spricht ja regelmäßig mit allerlei Persönlichkeiten aus der Serienindustrie, ob jetzt international oder national. Und heute haben wir uns was Besonderes ausgedacht, denn es gibt eine kleine Meldung und das ist ein super Aufhänger, weil auch Hanna dazu noch ganz viel Material im Köcher hat, das wir auch gleich mit verwursten werden. Und zwar sprechen wir heute ein bisschen über Stars Play. Stars Play ist eigentlich, wenn man das so ganz einfach sagt, ein weiteres Streaming-Angebot aktuell auf dem Markt. Ne? Davon gibt es ja einige zurzeit. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was es damit auf sich hat. Wir nehmen dazu auch ein bisschen die aktuelle Meldung uns zur Brust, dass Starzplay mittlerweile jetzt auch ganz auf eigenen Beinen stehen möchte. Bisher konnte man zum Beispiel über Amazon als Channel dazu buchen. Das ist jetzt nicht mehr zwangsläufig so. Man kann es auch ganz alleine erwerben. Wir sprechen ein bisschen über das Angebot von Starzplay und auch über die generelle Idee oder Strategie eventuell, die dieser Streaming-Anbieter verfolgt. Und wie bereits erwähnt, gibt es dann am Ende dieses Podcasts dann auch ein bisschen was direkt zu Inhalten von Starzplay. Und zwar hast du, Hanna, noch Interviews geführt mit Serien, die demnächst bei Starzplay zu sehen sind.
Genau,
oder schon zu sehen sind.
Genau, heute nämlich perfekt. Also ja. Wir nehmen heute den Podcast auf am 28. November. Und genau, vor einiger Zeit, ich glaube, es war sogar schon im September, gab es ein internationales Press-Junket in London, wo unter anderem Pennyworth, der Hauptdarsteller, ja zum Interview bereitstand. Das könnt ihr auch schon hören.
Dieser Jack Bannon.
Genau, ja. Sehr sympathischer Dude, großer Euphoria-Fan.
Auch ganz süß. Stimmt, ja.
Hier hinter dem Podcast kommen nachher noch die beiden Interviews, und zwar zum einen mit dem Hauptdarsteller von Dublin Murders und den Produzentinnen dazu. Und zwar, der Hauptdarsteller war auch wirklich ganz, ganz sweet, wohnt in Berlin und spricht dementsprechend auch Deutsch. Also war sehr, sehr, sehr sympathisch.
Aber gebürtiger Ire, Brite?
Ire, glaube ich. Ja. Glaube ich, ja. Ich frage ihn im Interview schon ein bisschen her. Aber er war wirklich also sehr, sehr sweet. Und danach kommen noch die beiden Hauptdarsteller von The Feed dran, wo der männliche Hauptdarsteller auch ein großer Chernobyl-Fan ist, was ich auch ganz süß fand. Der war noch völlig da drin. Aber genau, hört mal rein. Es war wirklich interessant. Auch generell vielleicht ganz kurze Info zum Press-Junket. Fand ich auch ganz interessant. Da werden wir nachher auch noch zu sprechen kommen. Das war ja das internationale Press-Junket. Sprich, es waren auch Franzosen da und Spanier da. Und da die Lizenzen auch in diesen Ländern unterschiedlich vergeben sind, war also immer pro Serie nur unterschiedliche Journalisten aus den verschiedenen Ländern durften dann da rein. Also dann durften die Franzosen teilweise nicht in The Feed, weil The Feed irgendwie anderweitig lizenziert ist. Die Spanier durften dann irgendwie nicht in Pennyworth, weil Pennyworth woanders läuft. Also da dachte ich auch nur so, okay, das ist jetzt wirklich, da merkst du erstmal auch, wie europaweit unterschiedlich die Lizenzen dann auch natürlich verteilt sind. Und das fand ich bei so einem Press-Junket äußerst schwierig.
Ich finde das auch mal sehr interessant. Ich kann mich erinnern, in diesem Jahr war ich ja noch für ein paar Interviews für Game of Thrones in London gewesen, und da wurde dann auch irgendwie angesagt, dass, ich weiß nicht mehr, welche Seite oder welches Blatt es gewesen ist aus Großbritannien, die hatten keine Erlaubnis, mit Sophie Turner zu sprechen.
Wirklich?
Und entweder da ist mal was vorgefallen, dementsprechend wurden die dann geblacklistet, was natürlich auch ein bisschen seltsam ist. Ich möchte jetzt nicht irgendwie die Gerüchteküche befeuern, aber es war interessant zu hören, dass da auch dementsprechend geguckt wird von den ganzen Pressehändlern. Da muss man sich mal vorstellen, mit solchen Junkets laufen nicht nur die Organisatoren herum, sondern vielleicht auch noch persönliche Assistenten, gerade bei Game of Thrones vielleicht noch ein bisschen mehr als bei Dublin Murders, das ist ja nicht ganz so groß. Aber es ist immer erstaunlich, wie viele Rädchen da, wenn wir unterwegs sind und sich gegenseitig bedingen.
Genau, also das, was du jetzt andeutest, ist natürlich bekannt, dass auch die Talents bestimmen, also die gucken natürlich über die Liste, wer da ist, und deswegen hoffe ich auch alle, dass wir uns gut benommen haben, auch ich jetzt bei.
Selten daneben, glaube ich.
Nee, und ich finde es ja auch mal so ein bisschen witzig bei den Podcasts. Ich meine, ich habe es ja auch schon mal erwähnt. Podcast natürlich, du musst ja auch relativ dicht dran. Und ich finde es ja doch ein bisschen komisch. Du hast jetzt irgendwie 10 Minuten Zeit fürs Interview und dann sagst du so, ja, es tut mir leid, ich muss jetzt so auf Armlänge in Anführungsstrichen.
Ein bisschen ins Gesicht atmen.
Genau. Aber deswegen, also versuche ich dann natürlich auch immer ne, das alles zu wahren, was man wahren muss. Aber ja, du hast absolut recht. Aber interessant, wie bitter. Stell mal vor, du kommst da hin und dann steht da so, Felix Böhme darf jetzt aber nicht mit Sophie Turner sprechen. Genau,
darf nur mit Christopher Hiu sprechen. Und das hätte mir auch gereicht, um mich zurückzuerinnern an diese Interview. Aber gut, genug davon. Wir gehen ein bisschen in Medias Res. Und zwar würde ich erstmal damit anfangen, Adam. Starsplay. Was ist Stars eigentlich? Der gemeine deutsche Seriengucker hat vielleicht das noch nie vorher gehört. Wir aus der Branche sind ein bisschen mehr vertraut. Was ist eigentlich Stars?
Ja, Stars ist in den USA neben HBO, Showtime und vielleicht auch Epix so einer der großen Pay-TV-Anbieter, der sich so in den letzten Jahren hervorgetan hat. Wahrscheinlich die bekannteste Stars-Produktion zurzeit, würde ich sagen, ist Outlander. Outlander ist jetzt ironischerweise nicht Teil dieses Stars-Play-Pakets, auch wenn manche Leute das immer wieder denken. Aber es gibt natürlich ältere Lizenzverträge mit der RTL-Gruppe, die besagen, dass es zuerst bei RTL Passion läuft und dann bei Vox und dann irgendwann vielleicht auch mal bei Netflix und genau. Dann vielleicht irgendwann auch mal bei Starzplay. So laufen Verträge
nun mal. Es ist absurd, ja.
Genau, und Starzplay macht ganz viele Eigenproduktionen, von denen ganz viele auch jetzt bei diesem Starzplay-Angebot landen, was es ja in sehr vielen europäischen Ländern gibt und auch in Mexiko zum Beispiel. Für 4,99 kann man sich das jetzt buchen, auch eigenständig als App. Und es laufen dann nicht nur Starzplay-Serien, sondern auch Einkäufe. Also zum Beispiel wissen wir auch, dass mit Hulu zum Beispiel sehr viele Lizenzverträge abgeschlossen werden. Da wird jetzt auch Rami ab dem 12. Dezember laufen und ein paar andere Produktionen, die ihren Weg dorthin finden.
Richtig, genau. Du hast es gerade erwähnt. Für 4,99 mittlerweile monatlich kann man sich das holen. Hanna, vorher war es so gewesen, zum Beispiel über einen Channel bei Amazon. Ist ja auch ein beliebtes Mittel inzwischen geworden bei Prime, dass man halt verschiedene Inhalte weiter anbietet über unterschiedliche Channel, die man dazu buchen kann. Gibt es unterschiedliche Preise. Es gibt, glaube ich, sowas wie Eurosport könnte man zum Beispiel auch dazu buchen, was mittlerweile auch ein bisschen sich, glaube ich, verändert hat. Weil, also es ist etwas konfus, dieses Channel-System, aber man findet da auch Inhalte über Prime hinaus.
Genau, weil ich glaube, wir alle wissen, es ist ja nicht so leicht, es ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema, so einen eigenen Streaming-Dienst aufzubauen. Also natürlich sind wir immer sehr kritisch und puppen irgendwie rum über Player und was auch immer, aber natürlich ist das ja extrem aufwendig und man muss ja auch die Infrastruktur, die Server und alles bauen. Wir alle wissen, Amazon hat ja auch sehr viele Server, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Und natürlich ist es, sage ich mal, in Anführungsstrichen einfacher zu sagen, hier, wir kommen mit auf eure Plattform, wir können euren Player benutzen, wir können eure Serverinfrastruktur benutzen, wir können alles benutzen. Hier sind unsere Serien, ihr zieht euch einen Share, ich glaube, es ist ungefähr so 30%, glaube ich, es ist kein Geheimnis, der sich da Apple zieht, Amazon zieht, vielleicht auch ein bisschen mehr, weil wie du schon eingangs sagtest, ist da ja auch sehr viel Werbung oben so in den Highlights drin zu Stars, aber du hast natürlich absolut recht, es gibt noch andere Serien-Channels, ich glaube MGM gibt es einen eigenen Channel, ja. Wo ja auch Handmaid's Tale erste, ich weiß nicht, ob die zweite Staffel drin ist, dann gibt es Set, was ich ja wirklich auch mal abonniert habe dieses Jahr, das ist der Sony Channel, weil dort ja diese geniale Serie drin ist, die leider sehr untergeht im deutschen Markt, Call My Agent, kann ich jedem nur empfehlen, leider nicht im Original und ungefähr auf 420p oder so gefühlt, aber ich kann es trotzdem empfehlen, ich habe sie sehr geliebt, die Serie, und du hast recht, die sind dann zu unterschiedlichen Preisen angeboten, ich glaube Set kostet 2,99, MGM glaube ich auch.
Je nach Angebot wahrscheinlich, was sie halt zu bieten haben, und jetzt gab es wie gesagt die Meldung, dass Starzplay sich gedacht hat, okay, wir bleiben weiterhin als Channel abrufbar für Prime-Kunden, die das dazu buchen können, aber wir bieten jetzt auch unsere eigene Streaming-Seite sozusagen an, unser eigenes Streaming-Angebot und lösen uns ein bisschen davon, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, so ein bisschen die teuren Mittelsmänner zu umgehen, ne? Sowas wie zum Beispiel Amazon, die sich halt immer noch was vom Kuchen abholen, du hast es gerade erwähnt, oder zum Beispiel auch Apple TV, wo es diese Stars-App auch gibt. Die kann man jetzt auch direkt da so buchen, ganz normal, wenn ihr jetzt das nutzt, und kann jetzt sich die Inhalte von Stars so angucken. Ist das gerade für dich, Hanna, du bist ja ein bisschen mehr in der Industrie verbandelt, ein überraschender Schritt gewesen oder einfach nur eine logische Folge für Starzplay?
Ich glaube, es ist eine logische Folge. Allein wegen der Gründe, die du nanntest. Klar, ich meine, wenn es 5 € kostet und ich jedes Mal 1,50 abdrücken muss an jemand anderen, der auch noch meine Daten hat, denkt immer dran, es geht ja auch um die Daten. Ich möchte ja auch sehen, was schauen die Leute. Ich möchte die Kontodaten haben. Ne? Also das ist ja, sag ich mal, das sind ja noch sehr viel weitere Informationen, die ich haben möchte als Anbieter. Ich möchte ja den direkten Grad zum Kunden haben. Da kann ich ihn auch noch eigens irgendwie bespielen oder Newsletter-Anmeldungen.
Ich kann ihn monetisieren. Genau. Muss man leider so trocken so heutzutage sagen, du bist eine Ware als Kunde und mit dir wird dann dementsprechend auch weiter Geld verdient.
So, und das ist leider so im Jahre 2019 und es wird ja auch weiter leider zunehmen. Aber ich kann schon verstehen, dass natürlich die Anbieter direkt am Kunden dran sein wollen. Und so schön das ist auf den Plattformen, aber du hast ja auch absolut recht, du musstest früher Prime-Kunde sein, um dieses Angebot dazu buchen zu können. Und natürlich ist die Frage, Leute, die kein Prime-Kunde sind, ist natürlich schade, das ist ja auch wieder so ein Barrier of Entry, der erstmal übersprungen werden muss. Und klar, Prime kostet irgendwie 70 Tacken im Jahr. Wenn du jetzt Werbung gesehen hast von Starzplay irgendwie bei YouTube oder ähnlichem, die Frage, ob jemand der Spanish Princess sehen möchte, jetzt irgendwie 70 Euro zahlt für Prime ein Jahr und dann noch die 5 Euro oder dann den Probemonat macht. Das ist natürlich ein bisschen weit. Und ich möchte noch eine Sache kurz erwähnen, das fand ich nämlich sehr interessant eingangs. Adam, du hattest ja erwähnt, das ist weltweit ja auch zu sehen mittlerweile. Also ich glaube, zum Start waren es 48 Länder. Ich weiß es komischerweise noch sehr genau, die Zahl. Weil nämlich der COO, Hirsch heißt er, glaube ich, bei einem sehr guten Podcast auch war, den ich sehr empfehlen kann. Der heißt Strictly Business und kommt von Vanity, von Variety.
Und würde dort ich gerne verlinken, nochmal bei uns in der News.
Und dort erzählt er nämlich, und das fand ich nämlich sehr interessant, dass sie natürlich in USA sehr groß sind. Und das ist ja auch einzeln abbuchbar. Die App gab es ja auch schon ein paar Jährchen, soweit ich weiß, in den USA. Und dass sie halt international sich erweitern wollten und de facto eigentlich fast nicht alle, aber viele Hulu-Serien gekauft haben, weil ja Hulu gesagt hat, international machen wir jetzt erstmal keine Erweiterung. Und
Disney Plus ärgert sich jetzt, wenn sie nach Europa kommen und keine Hulu-Serien da anbieten können.
Und Hirsch sagt explizit in diesem Podcast, und das fand ich wirklich erstaunlich, dass er gedrückt ist, also fast O-Ton so aus, die internationale Erweiterung haben wir via Hulu-Serien finanziert, weil natürlich der Lizenzeinkauf international ist natürlich teuer, klar, keine Frage, aber es ist natürlich billiger, als jetzt für 20 Millionen eine Serie zu produzieren. Ja. Ne? Also das fand ich ganz interessant, dass eigentlich die internationale Erweiterung basiert auf Hulu-Serien, wenn man es mal grob und ein bisschen überspitzt ausdrücken möchte.
Hulu ist auch in den letzten Jahren zu einer richtigen Marke geworden, auch die nicht nur durch Handmaid's Tale sich ein Profil geschaffen hat, ist sicherlich damit die größte und auch prestigeträchtigste Serie nach wie vor im Portfolio, aber uns ist das dieses Jahr auch schon aufgefallen. Ich erinnere mich, wir hatten auch schon Podcast gemacht dieses Jahr mit so ein bisschen kleines Fazit, Zwischenfazit, und da waren auch genug Titel von Hulu mit dabei oder auch in unserer Vorschau, wo wir gesagt haben, das sind interessante Sachen, die haben wir auf jeden Fall im Blick und umso besser, wenn sie irgendwie in Deutschland ankommen. Jedoch, Adam, jetzt Frage an dich, sie kommen zwar in Deutschland an, aber natürlich mit so einem weiteren Channel, mit einem weiteren Streaming-Anbieter für 5 Euro im Monat, haben wir weiterhin eine Zerstückelung von Inhalten. Ne, man könnte auch sagen, okay, warum sind die nicht einfach bei Amazon Prime mit drin? Nee, du musst nochmal extra dafür bezahlen, um halt Zugriff auf diese Serien zu bekommen, die sich halt Starzplay gesichert hat. Ist das Angebot von Starzplay so gut, dass man sagt, ich würde das Geld locker bezahlen? Oder findest du es auch ein bisschen ärgerlich für einige Konsumenten, die sagen, jetzt wieder was ich dazu buchen muss?
Also wenn ich mir hier so die Liste der Serien angucke, die inzwischen zur Verfügung stehen, dann ist die auf jeden Fall 5 Euro wert. Aber man muss sich gleichzeitig auch vor Augen machen, dass es jetzt keine super Mainstream-Serien sind. Also du findest hier nicht das nächste Game of Thrones oder das nächste... Na gut, du findest hier so Kritikerlieblinge, sowas wie Killing Eve natürlich. Aber es sind halt alles nicht so die Massen-Megaserien. Also es ist kein NCIS da oder kein Big Bang Theory, sondern eher hier so was Kleines, Feines, was in den USA, wenn du dir die Quoten mal anschaust, auch meistens nicht so über... weiß nicht, 2-3 Millionen Zuschauer, wenn überhaupt, kommt. Aber du hast halt wirklich so ein paar kleine Perlen mit dabei. Also auch Castle Rock zum Beispiel war ja überraschend, zum Beispiel für uns, dass sich Starzplay gesichert hatte. Oder sowas wie jetzt hier
Sweet Bitter,
was ich zum Beispiel sehr gerne mag. Oder Vida, die direkt von Starzplay kommen. Also da findest du schon einiges. Für 5 Euro auf jeden Fall mehr, als du jetzt zum Start zum Beispiel bei Apple TV finden würdest.
Ja, den Vergleich kann man durchaus mal bringen. Also Apple hat noch nicht das Volume, wollen sie eventuell auch gar nicht so richtig haben. Da ist die Auswahl bei Starzplay definitiv größer. Und ich habe auch in der Vorbereitung für diesen Podcast bin ich durch die Liste gegangen, die wir ja haben. Und ich war ein bisschen selbst überrascht, dass ich da mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar 3/4 der Titel alle gesehen habe. Was dann vielleicht auch ein bisschen für den Seriengeschmack von mir exemplarisch ist, dass ich halt auch gerne mal die etwas unbekannteren Sachen eine Chance gebe. Ich hier sagen muss auch, also da kann ich euch locker 10 bis 15 mit auf den Weg geben und sage, das ist alles sehenswert. Wobei interessant auch ist, und das rührt vielleicht auch so ein bisschen, also eigentlich nicht ganz, ich habe mich immer gefragt, was so die Senderidentität von Starz ist. Ist immer interessant zu überlegen, ne? Was versucht ein Sender mit seinen Serien zu erreichen. Hier ist es jetzt auch ein bunter Mischmasch, klar, weil auch viel von Hulu kommt, auch von AMC sind ein paar Sachen dabei, oder zum Beispiel Killing Eve ist ja auch BBC America, ne? Also es gibt so ein bisschen eine Mixtur da drin. Und hier lässt sich, glaube ich, auch schwer so festlegen, was die Identität von Stars Play ist, bis auf den Punkt, den Anna gerade gebracht hat. Es sind eher so Perlen, so unbekanntere Sachen. Aber ansonsten, genremäßig, sind die sehr breit aufgestellt, oder, Hanna?
Also das Interessante ist ja, dass eigentlich, soweit ich mich erinnere, als Stars gestartet ist, gut, wir erinnern uns auch noch an so Serien wie Spartacus.
Natürlich,
ne?
Natürlich.
Ihr erinnert euch auch, war ja auch sehr erfolgreich in Deutschland. Ja. Wo lief das nochmal? Lief das bei ProSieben?
Mein Video konnte man das tatsächlich lange Zeit kostenlos sehen.
Okay,
ach, stimmt. Da habe ich tatsächlich ein, zwei Staffeln mal geschaut oder so. Das war vor vielen, vielen Jahren. Ja.
Und ich glaube, damals war die Identität noch eher so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, das war auch so ein bisschen komisch sexy und
ja,
so Action. Ein bisschen
prollig. Eher männlich orientiertes Publikum, würde ich
behaupten. Aber soweit, wie du schon sagtest, Adam, Outlander war natürlich ein riesen Hit weltweit. Und ich hatte auch das Gefühl, ich glaube sogar Hirsch in dem Podcast mit Variety sagt es auch explizit, dass sie relativ eindeutig bestimmt haben, jetzt vor so 2-3 Jahren, dass eigentlich die weibliche Zielgruppe im Fokus steht und auch im Mittelpunkt steht.
Zumindest bei Stars USA, wenn wir jetzt bei Stars Play sind, ist es ein bisschen breiter schon.
Aber klar, Stars USA, genau, das ist das Ding. Wir haben es gesehen, wir haben es bereits erwähnt, wieder Sweet Bitter. Counterpart jetzt vielleicht nicht. Vielleicht so.
Ich habe es ja gern gesehen. Ja. ich glaube, dass wenn du mich fragst, was ist die Identität, hat man immer noch so das Gefühl, eigentlich durch die starke Fokussierung in den USA zumindest, sind Frauen so ein bisschen im Fokus. Und ich fand es auch ein bisschen witzig, ich glaube, unter dem Artikel, Adam, den du geschrieben hast, war auch irgend so wieder so ein typischer Blabla-Kommentar von uns in der Community, das geht ja sowieso nur an die Frauen oder so. Wo ich dachte, hast du mal ins Portfolio in Deutschland geguckt? Denn ich glaube, hier kommt auch so ein kleiner Disconnect, auf den ich gerne noch mal kurz zu sprechen kommen möchte. Denn, also, man hat im Kopf, es geht eigentlich eher an Frauen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Marketingkampagne mit Spanish Princess, White Queen und Co. Frauen ansprechen möchte. Man sieht es ja auch, wo sie, also jetzt natürlich, wenn ich aus dem Marketing komme, sehe ich ja auch, wo diese Werbung ausgespielt wird. Meist sozusagen bei YouTube auch eher frauenlastigen Make-up, ähnlichen Themen. Im Endeffekt war natürlich White Queen sehr erfolgreich in UK. Ich habe mal geschaut, ich glaube, die hatten irgendwie 6 Millionen Zuschauer in der BBC UK oder so.
UK-Quoten sind jedes Mal ein wirklich, das ist der absolute Wahnsinn, was auf dieser Insel abgeht.
So Gentleman Jack, ne? 6 Millionen Zuschauer. Das ist wirklich, ich frage mich immer, ihr habt doch weniger Leute als wir und dann sitzen 6 Millionen vorm Fernseher. Ja. Ich verstehe es nicht. Und deswegen verstehe ich sozusagen auch dieses Franchise. Und wir versuchen es mal auseinander zu bröseln. Das ist also White Queen fing an, dann gab es White Princess und dann gibt es jetzt Spanish Princess. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber in Deutschland würde ich sagen, ist der Buzz sehr viel geringer.
Ja.
Also, sorry. Ich
das kann er so bestätigen.
Der Arzt. Ich glaube auch, dass das wirklich kein wenig Buzz hat, auch nicht unter jungen Teenager, also weiblichen Teenagern. Ich glaube, es hat ja auch geschichtlich, es ist ja auch ein englisches Thema.
These, wenn ich kurz einwerfen kann, es ist ja wie das Queen-Princess-Franchise. Vielleicht ist da auch die Idee, einfach zu sagen, wir können halt so Konvergenzen schaffen, dass sie gucken zum einen, sie fangen mit der einen Serie an, gucken weiter und gucken dann noch die dritte weiter. Das sind die drei Serien, die halt irgendwie in Verbindung miteinander stehen und dadurch können sie halt vielleicht garantieren, dass die halt auch wirklich, dass Leute mitgenommen werden. Aber ist nur so eine Überlegung, weil aus irgendeinem Grund muss es ja beworben werden. Das ist ja das Ding, was dich gerade so auch ein bisschen verwirrt.
Und du bewirfst natürlich auch wirklich eher die reinen Eigenproduktionen als jetzt Killing Eve zum Beispiel, was ja über BBC America und AMC dann so ein bisschen Fremdproduktion ist.
Absolut, guter Punkt. Aber hier nochmal, ich möchte noch einmal drauf rumreiten, dann höre ich auch auf. Spanish Princess, genau wie ihr sagtet, ist ja schon der zweite Spin-off.
Ja.
So, und ich finde ja immer schwierig, wenn du Neukunden gewinnen möchtest mit einem zweiten Spin-off, wo die Originalserie nicht so einen großen Buzz hatte, also jetzt in Deutschland. Ne, weil natürlich, wenn ich jetzt sage, ach, wie interessant, Kostümdrama, habe ich Bock drauf, oh shit, ich muss eigentlich am Anfang anfangen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist ja immer so, ich würde ja nie mit Spanish Princess anfangen, ich persönlich. Vielleicht machen es ja viele. Aber ihr habt natürlich absolut recht. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter. Trotzdem muss man halt sagen, dass durch die Einkäufe, die wir jetzt in Deutschland haben, ich dir, Felix, absolut recht gebe, das ist eigentlich, und das fand ich so süß, wie du sagtest, du hättest 3/4 von der Serien gesehen, weil ich nämlich auch dachte, ich sehe eher einen Felix, dem das interessiert, als jetzt, wo ist so eine 18-jährige Mädel, die angesprochen werden soll.
Das Ding ist ja halt, ich würde halt an... Jetzt machen wir Consulting für Stars Play. Ich finde, wir haben ja schon festgestellt, dass es ein sehr diverses Feld an Serien ist, das man hier präsentiert. Ne? Und ich glaube, das könnte man genau auch als Stärke aufführen. Es ist natürlich schwierig, dann mit so einem Mischmasch an Serien gezielt eine Gruppe anzusprechen, aber da muss man halt vielleicht so ein bisschen mehrgleisig fahren, wie man so schon sagt. Man kann ja definitiv White Princess bewerben in einer gewissen Zielgruppe. Man kann genauso gut mit sowas einer Serie wie dieses klassische Agentendrama wie Counterpart oder sowas in der Richtung über Power.
Castle Rock
Mystery funktioniert immer gut in Deutschland.
Stephen King-Fans.
Richtig, du musst einfach, glaube ich, wenn du halt wirklich so ein Portfolio hast, ist einfach nur logisch, dich weiter aufzustellen. Zum Beispiel Black Sails ist eigentlich auch hauptsächlich männlich konnotiert. Du kannst halt wirklich auch deine Prolls abholen. Seid nicht, bitte nicht böse nehmen, liebe Black Sails-Fans. Ich bin auch Fan dieser Serie. Wirklich ist so. Ich habe die sehr gerne gesehen. Auch wenn die erste Staffel mir nicht so gut gefallen hat. Es wurde immer besser. Aber du kannst halt wirklich so ein breites Spektrum abgreifen, was zum einen super interessant ist und eine spannende Herausforderung. Aber ich glaube, wir können es auch nachvollziehen, nicht einfach. Weil du willst ja irgendwie versuchen, die besten Perlen rauszusuchen und damit die meisten Leute zu cashern. Und wenn du auf jedes Pferd ein bisschen was setzt, ist vielleicht dann der Verlust zu groß. Und deswegen suchst du dir eher deine großen Tenpole-Dinger aus.
Und ich denke auch, Adam, du hast natürlich recht, man bewirbt lieber seine eigenen Serien. Aber ganz ehrlich, wenn du Killing Eve hast, who cares?
Ja.
Ne? Dann mach halt daraus das Netflix Original.
Ja, es gibt aber manchmal solche komischen Marketing,
Fauxpas oder so. Hast du absolut recht, aber zum Beispiel, ich habe es ja erwähnt, vielleicht kann ich es nochmal erwähnen, neulich haben mich ja die Freunde von Rocket Beans eingeladen zu Bada Binge und ich fand es ganz erstaunlich, dass bei Bada Binge explizit wurde erwähnt, Killing Eve als Highlight des Jahres, auch die zweite Staffel.
Was auch diskutabel ist, ja, war okay, aber ich hätte jetzt auch nicht das gemacht, aber gut.
Und ich habe mir natürlich die Kommentare angeschaut, man muss sich ja irgendwie auch mal kritisch irgendwie mit seinem Auftritt auseinandersetzen und da wurde sehr, sehr oft Killing Eve erwähnt, also auch, sage ich mal, jetzt in einer Rocket Beans Community, die ich doch auch für sehr männlich halte. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Sie wird sogar von 90% Männern eher angehen und Jüngere sozusagen, als wir jetzt vielleicht in der Zielgruppe haben. Da war Killing Eve als absolutes Highlight drin. Ich glaube nicht, dass irgendwer aus der Community Spanish Princess kannte.
Eine Schande, die arme Prinzessin aus Spanien. Ja. Nein, das ist super interessant, weil wir natürlich uns auch mal Gedanken machen. Wir sehen halt, ich glaube, es vergeht keine Woche, wo nicht irgendwo was vielleicht bei Stars landet. Es gab ja mal so eine Phase, da warst du ja auch sehr angetan von Stars und es ist auch wirklich dann ein super Angebot gewesen und es ist nach wie vor ein gutes Angebot, weil man kann ja auch, glaube ich, 30 Tage kostenlos dieses Angebot nutzen.
Ah, nee, ich glaube, mittlerweile bei dem, wenn du es, okay, jetzt geht's los.
Stimmt, da gab es die Einschränkung, ich erinnere mich, ja.
Also, ich glaube, wenn du, ich habe es jetzt ja abonniert über die App. Also das sowieso, wollen wir den Anmeldeprozess einmal kurz versuchen zu erklären,
wenn ihr jetzt Interesse habt. Wir werden auch noch ein paar gezielte Serien konkreter sprechen, aber erstmal, wenn ihr die Idee jetzt habt, okay, Stars, ich will mir das angucken, wie mache ich das?
Genau, und ich bin also in den Browser, Chrome-Browser, hier im Büro auf einem Windows-PC gegangen und ich konnte mich nicht über den Browser anmelden. Also ich kann jetzt nicht, wie wir es gewohnt sind bei Netflix, dass du einfach sagst, hier sind meine Kontodaten, ich weiß gar nicht, mit PayPal kann ich ja auch bezahlen bei Netflix mittlerweile, und ich melde mich an und gut ist. Mhm. Ich wurde komplett umgeleitet, entweder via iOS oder Android, mich über Handy anzumelden. So, jetzt ohne Gewähr. So war das bei mir gestern. Vielleicht war das auch irgendwie eine komische Seite, wo ich draufgegangen bin. Ich glaube nicht, aber so war das. Also habe ich dann via Handy und ich habe einen iPhone, also via iOS, mich über meine iOS-Daten angemeldet.
Registriert, ne? Du hast dich
registriert.
Genau, das ist nämlich jetzt wichtig.
Verzeih.
Genau. Weil das fand ich nämlich auch sehr verwirrend. Du hast dich darüber registriert und warst sozusagen mit deinem Kundenkonto dann existent für Stars Play. Dann kam mir doch die Überraschung, denn?
Genau, dann war ich natürlich sehr puppig, weil ich dachte, ihr wisst alle, ich bin großer Laptop-Gucker, also über Browser. Dann dachte ich so, muss ich jetzt immer über Pad, Tablet oder Handy gucken und es dann wieder via Apple TV irgendwie auf mein Fernseher streamen, whatever. Und dann auf einmal ging ich auf Stars Play, aber dann konnte ich mich, du hast recht, anmelden, nicht registrieren, anmelden mit meinem normalen Konto, was ich also angelegt habe. Und ich konnte via Browser gucken.
Ja, das ist ein bisschen, das ist eine komische Hürde, die man da nimmt. Muss. Ein bisschen eigenartig. Vielleicht sind es aber auch noch technische Problemchen in den Kinderschuhen, die man dann noch bewältigen muss.
Genau, wo ich denke, vielleicht ist auch so ein Anmeldeprozess natürlich komplex. Ne? Ja. Mit, wie gesagt, Kontodaten, PayPal, Kreditkarte, wie auch immer. Ich meine, ich glaube, es muss ja auch furchtbar sein. Aber in dem Sinne nochmal, ich habe auch drüber getweetet. Nochmal, ich musste dann auch meinen eigenen Tweet sozusagen wieder korrigieren. Ja. Also man kann via Browser gucken, für alle Laptop-Gucker da draußen, weil ich glaube, so wenig sind das gar nicht. Und dann ging auch alles wunderbar. Also ich glaube, ihr habt ja auch ein bisschen rumgespielt jetzt mit der App. Es ist eigentlich auch nichts Neues. Ich glaube,
ich finde es aber relativ clean, muss ich sagen. Also
schlankes Design. Ja. Du kannst mehrere Profile anlegen, dementsprechend dann auch da wahrscheinlich deine Listen anlegen und deine Favorites markieren oder deinen Fortschritt ansehen, die du guckst, halt ganz klassisch und halt auch nicht wirklich überladen. Das mag ich auch mal ganz gerne. Also es ist übersichtlich, aber du hast trotzdem ein breites Spektrum an sehen. Ja.
Man kann, glaube ich, 4 oder 6 sogar parallele Streams. Ich habe es leider vergessen, wie viele es wirklich waren. Finde ich ja immer gut. Ich glaube, so viele Geräte, wie man will.
4 Personen gleichzeitig,
Geräte wieder, also diese ganzen, sage ich mal, nervigen Sachen, die wir auch teilweise von Anbietern in Deutschland kennen, sind nicht gegeben, das ist alles gut. Was ich ein bisschen schade fand, war, ich fand, der Player war wieder relativ rudimentär, wo ich mich fragte, ist das der Player, den sie auch in USA seit Jahren benutzen? Das würde mich ein bisschen wundern, weil das ist sozusagen ein Player, wo du kein Vorschaubild hast. Vorschau, also generell Vorspulen und ähnliches geht relativ langsam. Du hast zwar die 10 Sekunden vor und zurück, du hast aber auch keinen Skip-Episode unten, was ich ja auch immer ganz gern mag. Also, dass du sozusagen von der ersten Folge direkt in die zweite oder dritte springen kannst. Ansonsten aber technisch auch Qualität des Bildes fand ich war alles super. Ja. Sprache war relativ viel. Also, das war ja auch ein großes Problem damals, als man, ich hatte ja damals auch bei Amazon mir Starzplay dazu gebucht. Ich glaube sogar zu Sweet Bitter. Und ich meine, wenn ich mich recht erinnere, ohne Gewähr, dass Sweet Bitter die erste Staffel nur in deutscher Sync da war. Mhm. Also so ein altes Problem wieder.
Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe auch gerade nochmal auf dem Browser geschaut und da steht tatsächlich bei Sweet Bitter in der ersten Staffel nur Deutsch, aber ich habe es auf jeden Fall auf Englisch gesehen, über die Fire TV-Sache. Ja. Und dann habe ich nochmal so ein paar Stichproben gemacht und zum Beispiel die Serie Casual, die ist auch bei Amazon drin, da ist sie nur auf Deutsch drin, jetzt in der Stars-App ist sie auf Deutsch und Englisch drin. Party Down war damals, als ich Stars Plays hatte, nur auf Deutsch da, deswegen habe ich es auch da nicht nochmal geschaut. Als ich dann jetzt in die App geschaut habe, auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Also es ist so ein bisschen...
Gibt es Lizenzen für Synchronspuren
eventuell? Nee, es gibt auf jeden Fall mehr Deutsch und Englisch in der neuen Stars-App
jetzt. Aber das ist geil, dass du das beides auch getestet hast, weil ich mich auch ganz explizit daran erinnerte, dass es nur Deutsch war. Und dann auch viele haben mich auch angetwittert und meinten so, ich würde ja gerne Sweet Bitter gucken, aber nicht auf Deutsch. Ja. Aber interesting, das würde ja bedeuten, dass vielleicht auch die Einschränkung von Amazon kam und nicht von den Anbietern.
Kann sein. Dass sie jetzt mehr Rechte haben, wenn sie in ihrem eigenen Ökosystem drin sind.
Okay, das ist ja löblich. Weil eins ist mir nämlich aufgefallen, wenn wir nachher auf die Serien kommen, auch eine Serie gibt es nur noch auf Deutsch, habe ich zumindest jetzt gesehen. Ja. Aber das war ja super. Also nee, und dann habe ich auch gekündigt, mein Test, meine Test.
Auf Wiedersehen, ihr Trottel.
Meine 14 Tage, nein, weil ich ja auch wusste, ich habe meinen Binge im Dezember schon durchgeplant. Ach so, da ist kein Platz mehr für Experimente. Und deswegen habe ich ihn gleich gekündigt und es ist genauso wie auch bei, weil ich es ja jetzt über mobil gemacht habe, das ist ja das Löbliche auch, wie auch bei Apple TV, dann wird dir angezeigt, du hast jetzt noch also 12 Tage oder 13 Tage bis zum so und so vielten kannst du es benutzen und du bist raus.
Das ist ja interessant, also du hast sozusagen eine Probezeit von 14 Tagen, also nachdem du, ist ja keine Probezeit, nachdem du gekündigt, na doch, kann man so nennen, ja. Also sprich, du kannst es 14 Tage lang kostenlos nutzen und dann halt ohne Probleme kündigen, rechtzeitig. Ich habe das vorhin nochmal gesehen, wenn man über den Channel geht, bei Amazon hast du 30 Tage kostenlos. Stand da oben. Also 2 Wochen mehr. Oh. Und ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird, aber ich habe vorhin extra nochmal geschaut, wenn ich den Stars Plays Channel buchen möchte bei Amazon, sind es halt dann 30 Tage kostenlos nutzen. Und mir war auch mal so, dass eigentlich lange Zeit mal 14 Tage waren. Deswegen hat mich das vorhin so ein bisschen verwundert. Also ihr merkt schon, das ist
vielleicht jetzt etwas, Black Friday oder sowas wieder.
Wer weiß, vielleicht ist es gerade ein Angebot gewesen oder so, aber es ist etwas konfus, aber 2 Wochen sind Minimum drin, falls ihr mal Stars Plays auschecken wollt.
Und denkt immer dran, das hatten wir ja schon in dem letzten Gespräch, was wir geführt haben, bei Apple TV versus Disney, glaube ich, auch besprochen. Das ist ja, finde ich ja, ich habe ja schon mal einen Probemonat gemacht, glaube ich. Ich erinnere mich auch, ich glaube, es waren sogar 30 Tage via meiner Amazon-Login-Daten. Ja. Und dann finde ich es natürlich eigentlich ganz geil, dass ich jetzt nochmal einen Probemonat machen kann über meine mobilen Daten. Ja. Muss man ja auch nicht unbedingt. Also ist ja auch ein bisschen viel, sag ich mal. Ja. Aber ich war sehr dankbar, du kannst es also anmelden, gleich kündigen und dann ja immer noch überlegen, ob du es wieder verlängerst.
Okay. Soweit zu den technischen Gegebenheiten von Stars Play und auch so ein bisschen Hintergründe und was sich so vielleicht gedacht wurde mit diesem Streaming-Angebot. Wir hatten ja schon ein bisschen angekratzt. Die Notwendigkeit ist immer so ein schöner Begriff heutzutage, weil man muss sich ja auch ein bisschen überlegen, wo investiert man sein Geld, in welches Streaming-Angebot. Da haben wir ja schon über einige Serien gesprochen, die auch schon erwähnt. Wollen wir da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen? Oder du hast noch was, Hanna, bevor wir da uns rumkümmern?
Doch, eins würde ich dazu noch schon gerne sagen, wenn ihr nichts anderes mehr habt, weil mir nämlich noch einfiel, das fand ich nämlich auch ganz interessant. Hirsch in dem Interview sagte damals, dass er mit Stars Play eigentlich nicht konkurrieren möchte mit einem Netflix oder einem Amazon Prime Video. Er geht strategisch ganz klar rein, er möchte die Nummer dann 3 sein. Und das fand ich ganz interessant, dass also die Add-on sozusagen zu deinen Main-Streaming-Anbietern. Und das fand ich ganz interessant, dass jetzt schon nicht nur das Battle zwischen den, sag ich mal, Prio-Streaming-Anbietern ist sowieso schon lange da, aber jetzt habe ich das Gefühl, kommen so die Nummer 3.
Stufe 1 und Stufe 2, so, ne, die sich so ein bisschen unten drunter einordnen.
Genau, und ich meine, wir können ja auch diskutieren im deutschen Markt. Ich würde sagen, Nummer 1 und 2 ist eigentlich Netflix, Amazon Prime. Sky Ticket immer so, ne, je nachdem, wie stark man da auch die HBO-Serien favorisiert, würde ich sagen, ist noch einen Tick höher. Und jetzt eigentlich ist so der große Kampf ausgebrochen zwischen Stars Play, Apple TV. Dann kommen
Magenta kann man noch mit rein, wobei man kann das ja schon fast wieder als komplette Plattform sehen, die auch andere Sachen anbietet. Ne?
Genau, Magenta, du hast absolut recht. Dann haben wir jetzt die deutschen Anbieter.
Join++.
Genau. Joyn Plus und TV Now, genau. Und das fand ich ganz interessant, also dass jetzt so ein Hacken und Stechen eigentlich jetzt auf, wie du sagst, auf unterschiedlichen Ebenen eigentlich passiert.
So ein Criterion-Channel so ein bisschen auch, ne? Also da gibt es ja auch in den USA genug andere Unteranbieter, die sich dann spezialisieren auf, keine Ahnung, Filme. Das müssen wir ja auch erwähnen bei Starzplay, die haben ja auch ein Filmangebot mit drin, ne? Also das sind nicht nur Serien, die ihr da sehen könnt, da gibt es auch gewisse Titel, die vielleicht auch, das fand ich auch mal ein bisschen, ich muss gar nicht sagen, ein bisschen frustrierend, weil ich dachte, ich habe das bei Amazon mal einen Film gesehen, den ich mir dann angucken wollte später und dann ist der zu Starzplay gewechselt. Und das ist, glaube ich, für viele nach wie vor ab und zu ein bisschen ärgerlich. Sie sagen, warum kann das nicht einfach alles an einer Stelle sein, aber ja, dann würde nicht genug Geld verdient werden an verschiedenen Orten. Es ist einfach so. Ja, dann gehen wir nochmal ein bisschen aufs Angebot ein, speziell die Serien. Also wir hatten ja schon zwischendurch ein paar Sachen erwähnt und wir haben uns jetzt als kleine Aufgabe gestellt, mal ein bisschen konkret vielleicht ein paar Sachen zu erwähnen, wo wir für bürgen würden, warum sich das wirklich lohnt, die 499 Monate zu zahlen, beziehungsweise erstmal die 2 Wochen Probezeit mitzunehmen. Habt ihr was euch sofort bei Starzplay ins Auge springt? Sagt, das ist unbedingt sehenswert. Hanna?
Also Adam hat es ja schon erwähnt. Also wenn ich mir jetzt die Serien hier anschaue, und ich glaube, wir haben mal so eine grobe Liste gemacht. Genau. Ne? Also nicht, dass sie vollständig ist. Das, was wir finden konnten, haben wir rausgeschrieben. Wir sind auf, ich glaube, 49 gekommen, ungefähr, knapp 50. Vielleicht haben wir was übersehen. Also natürlich, wir haben es ja schon erwähnt, ein Counterpart kann ich jedem ans Herz legen. Ist natürlich ein bisschen frustrierend, weil die Staffel dann ja auch, die Serie endet nach der zweiten.
Auch mit einem Ende, was an und für sich ein gutes Ende gewesen ist, aber grundsätzlich war da noch viel Luft nach oben. Aber Stars hat dann auch irgendwann sehr, wie wir bereits erwähnt haben, rigoros gesagt, andere Identität, wir beenden das hier und investieren unser Geld an anderer Stelle.
Und da muss ich nochmal pluggen, ich habe ja auch ein Interview geführt mit Christiane Paul, die ja auch bei Counterpart mitspielt. Und es war nämlich sehr süß, also wenn ihr Fans auch von der Serie seid, hört mal in das Interview rein, weil es war nämlich, ich glaube, 2 Tage nachdem die Cancellation angekündigt wurde. Und es war sehr interessant, wie Christiane Paul davon erfuhr und wie sie auch so erzählte vom Set, weil die haben es ja auch in Berlin gedreht. Ne? Sie haben es ja auch bei uns sogar in der Straße gedreht.
Unsere Fahrradständer wurden blockiert von so einem Schild, hier wird gedreht. Absolute Schweinerei.
Und also ein Counterpart ist, ich finde es ein bisschen langsam.
Wahnsinnig zäh. Es ist einfach so, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist halt so ein Agenten-Thriller, der halt in bester kalter Kriegsmann hier runter erzählt wird. Erinnert so manchmal ein bisschen an John le Carré. Aber es hat halt eigene Vorzüge dadurch so ein bisschen.
Und ich glaube, das war auch so ein bisschen leider das Fatale an der Serie. Also ich glaube, hätten sie da das Tempo ein bisschen hochgeschraubt, wäre das wirklich ein super Ding gewesen. Und wie gesagt, ich finde es immer noch sehenswert, aber ja, ihr müsst Geduld haben.
Geduld haben, ein bisschen Spaß haben an Sci-Fi-Elementen ist auch mit drin. Die Prämisse an sich ist halt eigentlich ziemlich cool und ausgefallen und der Cast ist sowieso absolut allererste Sahne. J.K. Simmons führt da an, in doppelter Fassung sogar. Er spielt eine Doppelrolle. Und dann gibt es noch weitere sehr bekannte Namen, die sich da tummeln. Also ich kann es auch nur empfehlen.
Und ich kann euch auch empfehlen, nur so als kleiner Geheimtipp, wenn ihr mal in Berlin seid oder in Berlin wohnt, macht mal so eine Tempelhofführung. Denn wirklich, es ist Wahnsinn. Man kann auch spezielle Führungen sozusagen bestellen mit bestimmten Fokus. Und es werden ja einige Filme und Serien auch gedreht dort auf dem Areal. Aber das ist wirklich, also das finde ich ist das beste Package. Schaut die Serie, ihr müsst dann nicht bei uns in die Straße kommen, das ist relativ unspannend, aber geht dann, macht dann vielleicht so eine Tempelhofführung. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Und als zweites würde ich auch die Serie nehmen, Adam, wie du erwähnt hast, Party Down ist eine ganz fantastische Comedy, die ich sehr geliebt habe, die jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Es ist wirklich klassisch. Und das Tolle ist, jeder, der da mitspielt, ist heute ein Superstar. Ja. Das ist ja wirklich so. Da gibt es keinen Menschen, selbst Gaststars. Es macht so viel Spaß, die heute zu sehen. Ich finde, sie ist auch ganz gut gealtert. Auch die Jokes gehen noch. Mhm. Party Down könnt ihr auch mit Freunden, wenn ihr mal so einen Abend macht. Die Folgen sind abgeschlossen. Geht halt um Catering-Service, wo sozusagen in Anführungsstrichen gescheiterte Existenzen jedes Mal eine neue Party catern.
Sind kurz vorm Durchbruch. Sie schaffen es bald. Sind nur für kurze Zeit bei diesem Catering-Service.
Und es ist wirklich, also jeder Serienfan da draußen wird wirklich in jeder Folge irgendwen erkennen, den er kennt. Ja. Das ist super. Und das sind eigentlich so meine beiden Highlights, denn witzigerweise, ich habe natürlich viele andere Piloten gesehen, aber ich glaube, ich habe keine andere Serie. Ach ja, stimmt, sorry. Killing Eve, du hast so recht. Ja. Sorry. Willst du darüber reden? Killing Eve muss natürlich auch genannt werden, klar.
Ich hatte andere Serien im Blick, weil ich dachte, du würdest Killing Eve erwähnen. Sorry,
dann erwähne ich nochmal schnell Killing Eve. Also Killing Eve, erste Staffel, superb, wirklich Wahnsinnsserie, super erfolgreich, fantastisch. Jeder sollte sie schauen.
Ich wollte gerade schon sagen.
Zweite Staffel hatte ich meine Probleme. Ich bin froh, sie gesehen zu haben. Aber typisches Beispiel. Ich habe natürlich Killing Eve auch meiner Mutter empfohlen. Sie hat die erste Staffel auch durchgebinged und geliebt. Ich glaube, sie hat sie in zwei Abenden weggerockt. Und dann fragte sie mich halt, was ist mit der zweiten Staffel? Und ich meinte, Mami, du kannst sie schauen. Ich würde dir aber eher empfehlen, was anderes zu sehen. Du musst sie nicht schauen. Und wenn du mit so einem guten Gefühl aus der ersten gegangen bist, würde ich es sogar eher nicht tun.
Es gibt halt diese Serien, die halt unfassbar gut abliefern in der ersten Staffel, wo es schwierig ist, nochmal auf dieses Niveau zu kommen und dann sich vielleicht ein bisschen überheben und dann irgendwie ihren Zauber verlieren. Es ist vielleicht nicht ganz so drastisch gewesen mit Killing Eve für mich persönlich, aber ein bisschen was von diesem Gefühl der ersten Liebe war verflogen, muss ich ganz ehrlich sein. Ja.
Und es ist ja auch ganz eindeutig, ich meine, Phoebe Waller-Bridge, die ja auch die Serie kreiert hat und auch viel mitgeschrieben hat in der ersten Staffel, war halt bei der zweiten Staffel raus und man merkt es halt auch ein bisschen. Und du hast absolut recht. Viele fanden sie immer noch sehr gut. Ich glaube, sie ist auch einem hohen Niveau, auch besser als viele andere Serien, die da draußen sind. Aber ich finde, es ist keine Pflicht mehr. Und das finde ich ganz interessant.
Ja, ich fand die zweite Staffel, ja, da würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Das würde ich so. Ich möchte nur plädieren für die zwei Stars, Halbstünder, Sweet Bitter und Wieder. Zwei Serien, die in den USA wirklich so vor einem Nischenpublikum abliefen, muss man schon so sagen. Sweet Bitter geht um die 22-jährige Tess, die in einem schicken Restaurant in New York anheuert und da so ein bisschen die Gastronomie-Szene kennenlernt und die Geflogenheiten hinter den Kulissen, die Mitarbeiter des Restaurants, so eine freundschaftliche Beziehung mit der von Kathleen Fitzgerald gespielten Simone aufnimmt und auch so ein paar Affären hat und überhaupt so, man merkt, wie es da zugeht und auch sowas wie Trüffel zum Beispiel mal kennenlernt. Und als Luxus gut. Sechs Folgen und acht Folgen gibt es da in den zwei Staffeln. Und dann gibt es wieder auch eine andere halbstündige Serie über Latinx-Frauen in Los Angeles, die eine Bar von ihrer Mutter erben und das komplizierte Erbe, was sie hinterlässt, aufdröseln müssen. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Schwestern. Die eine ist so sehr fokussiert und möchte alles managen, aber sie merkt halt, dass die Mutter so einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Die andere ist so ein Partygirl und dann lernen sie auch noch die Freundin von der Mutter kennen und dass die da eine geheime Ehe hat und so. Alles sehr, sehr interessant und auch relativ schnell wegzubingen, finde ich. Das kann man, glaube ich, auch. Ich glaube, das sind auch nur so 12 bis 16 Folgen oder sowas bei Wieder.
Und auch Geschichten aus, vor allem bei Vida, war mir das gleich irgendwie so bewusst, aus einem besonderen Milieu, was eher selten dargestellt wird, diese Kommune, die du angesprochen hast. Nicht nur was lateinamerikanische oder hispanoamerikanische Menschen in den USA angeht, sondern auch die Schwulen und Lesben und queere Kommune. Und das ist sehr interessant, wie das aufgabe wird und sehr so slice of life-ig, wie man so schön sagt. Ja, und man kann sich gut fallen lassen und es erweitert irgendwie den eigenen Horizont, auch wenn man es guckt.
Aber auch sexplizit. Das passt sogar sehr gut.
Sehr guter
Neologismus. Sehr sexplizit.
Sehr sexplizit, das stimmt allerdings, ja.
Also da geht's zur Sache, teilweise.
Ja, das ist wohl wahr. Demnächst kommt auch was sehr Cooles, oder wolltest du noch was hinzufügen?
Ich wollte noch kurz sagen, ich glaube, Sweet Bitter wurde abgesetzt, leider nach der zweiten Staffel,
oder? Ich glaube, da gibt's noch keine Entscheidung, aber wieder wurde schon für eine
verlängert, ne? Ja. Weil ich habe auch die zweite gesehen von Sweet Bitter und war leider auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe es wirklich gern gesehen.
Ich weiß.
Sehr gern. Also ich kann es auch jedem empfehlen, aber ihr habt recht, also das sind alles Arschlöcher in der Serie ungefähr. Also es ist nicht sonderlich
happy. Ich glaube, mein größtes Problem war immer so ein bisschen diese Millennial-Naivität, die sie an den Tag legt.
Ja, sie war schon teilweise wirklich sehr
diese Idee von dieser Figur, dass sie ja für sich die ganze Welt von New York auf einmal sich öffnet und sie kommt ja auch von irgendeinem ländlichen Teil, glaube ich, ne? Und ist halt wirklich das Küken vom Land und sieht auf einmal, oh, was hier alles möglich ist. Und
Wein?
Das ist immer so ein bisschen, wow, aus Traum? Wie jetzt?
Alkohol?
Na gut, ich liebe ja Kaitlyn Fitzgerald seit Jahren und sie läuft ja auch immer in der Bluse rum, was ich sehr liebe, Kaitlyn Fitzgerald in der Bluse. Dann bin ich schon happy.
Magnetisch und faszinierend in der Serie, muss man schon sagen.
Ja. Aber es sind halt wirklich, ich finde, es ist eine sehr komische Stimmung, die da transportiert wird. Und da habt ihr recht, ich fand, die Widerstimmung war also erbauender irgendwie und es war...
Wieder ist einfach so lebhaft so, das ist so, das pulsiert immer so, das wirkt sich wirkt so, ja, das hat... Stimmt. Fuego.
Das
ist Cayenne,
aber nicht
das
wirklich. Ist
wirklich hat irgendwie, genau. Ja, stimmt. Wo wir uns, glaube ich, auch sehr gut sehr drauf freuen, Adam, wir hatten es zum Beispiel in einem anderen Podcast mal erwähnt und ich weiß nicht, Hanna, ob du es auch schon, ich glaube, du hast es auch gesehen, Rami kommt am Anfang Dezember, am 12., glaube ich, auch zu Stars Play und das ist eine Hulu-Serie über einen N20er, einen Moslem aus New Jersey, glaube ich, der immer mal nach New York rübergeht und so. Und ist auch so ein klassische, eigentlich auch so Slice-of-Life-Erzählung so ein bisschen, aber aus seiner Perspektive und auch mal eine Perspektive, die sehr unverbraucht ist, ne? Wie er sein Leben gestaltet und das Familie seiner Familie als Moslem in den USA. Und Das war für mich eine auch mit der sehr positiven Überraschung dieses Jahres, muss ich sagen. Genau. Also großartig auch umgesetzt vom Hauptdarsteller, der auch gleichzeitig der Serienschöpfer ist. Ich weiß, Rami Youssef ist, glaube ich, sein Name, der komplette. War vorher bei Saturday Night Light oder so? Saturday Night
Live,
glaube ich, mal oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder jemand anderes. Oder ich verwechsel das gerade mit der guten Dame aus Schrill.
Die bei Schrill war.
Die war auf jeden Fall da. Ne? Aber Rami, auf jeden Fall vormerken, ganz, ganz toll und sehr persönlich und sehr bewegend auch tatsächlich.
Und witzig. Und ich war sehr froh, weil ich fand den Piloten gut, aber es hat mich jetzt persönlich nicht so angesprochen. Mhm. Aber dann hast du, Adam, glaube ich, oder du, Felix, eine von euch, hat mir dann gesagt, schaut mal weiter, dann kommt nämlich die Schwester und die Mutter kriegen noch eigene Folgen. Und deswegen, also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt auch sagt, ach, was der Dude da macht, interessiert mich nicht so. Schaut weiter, die Schwester, die Mutter, das wird sehr bezaubernd nachher. Und ich muss auch sagen, ich fand die erste Staffel sehr rund und sehenswert. Und freue mich auch ein bisschen auf die zweite.
Und es wird halt immer von Folge zu Folge irgendwie ein neues Thema angesprochen. Also wieso die Lebensrealität von Rami und seiner Familie ist und wie Glaube da zum Beispiel zelebriert wird. Oder wie eine interessante Folge ist halt, wie Rami damals 9/11 erlebt hat in Amerika und wie er halt aussieht und wie die anderen Leute auf ihn reagieren. Und
das ist schlagartig auf diesen Tag für Moslems und Muslime in USA alles verändert hat, nur weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Ja. Super absurd und auch wirklich sehr gut dann rübergebracht.
Und du hast recht, es war einfach interessant, mal die Seite zu sehen, ne? Was völlig Neues.
Ist also, so, genau. Ich würde noch mal so ein bisschen vielleicht auf ein anderes Angebot mit eingehen, was sie mit Best Darsteller haben, und zwar ein paar Dokus haben die auch. Und da ist auch eine Sache dabei, die ich 2018 sehr, sehr gern gesehen habe und die auch eines der Serienhighlights für mich gewesen ist, und zwar America to Me, habe ich vielleicht auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, ist halt eine 10-teilige Dokumentation von Steve James, und da folgt halt die Kamera unterschiedlichen Schülern an einer Highschool in der Nähe von Chicago, und die Highschool ist hauptsächlich nicht weiß, mal so das zusammenzufassen, und ist sehr interessant, weil es zum einen ein Blick ist auf das Schulsystem in den USA, aber auch auf so internalisierter Diskriminierung aufgrund deiner Herkunft und deinen sozialen Milieus. Und das ist sehr spannend zu beobachten, wie halt da alle Rädchen ineinander greifen. Und es gibt da so herzige Geschichten, wenn zum Beispiel irgendein junger Schüler zum ersten Mal auf so einem Tanzball eine Freundin findet und dann super happy ist. Aber es ist auch hart, weil viele Schüler auch vielleicht nicht richtig behandelt werden aufgrund ihrer Herkunft. Und es ist ein sehr, sehr interessantes soziales Ding. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Ebenso wie Warriors of Liberty City, wo es um so Kinder aus auch um eher ärmlichen Verhältnissen geht, die halt dann eine Möglichkeit bekommen, über so eine Sportveranstaltung oder so einen Sportverein sich eine Chance zu erarbeiten. Oder auch was relativ Neues, Leavenworth ist auch eine Doku von Stars, wo es um einen, ja, man kann schon sagen, Militärverbrecher geht, aus den USA, jüngerer Geschichte, der dann begnadet wurde, der saß ein für einen Mord, der war irgendwie, glaube ich, Truppführer in Afghanistan. Hat halt dann durchgewunken, dass drei Zivilisten erschossen wurden, und dafür wurde er dann halt verhaftet und dann wurde er irgendwann begnadigt von Trump, und das hat dann irgendwie Fragen aufgeworfen. Also es gibt auch solche Dinge, ist ja mittlerweile auch sehr beliebt, Doku-Serien, wir sehen es ja, Netflix haut da gefühlt ja auch jede Woche eine neue raus, also wer da noch Interesse hat, vor allem sehr amerikanischen Themen, der ist da bei Stars Play auch gut beraten.
Danke dafür. Ich habe aber, soweit ich mich erinnere, halt in der App nochmal geschaut, weil America to Me hattest du halt immer wieder erwähnt und es war bei mir auch auf der To-Do-List und ich dachte, dann kann ich es jetzt ja machen, in 14 Tagen.
Da kommt der kleine Wermutstropfen jetzt.
Und leider, es ist nur auf Deutsch da. Und jetzt müsste ich nochmal schauen, ob es vielleicht jetzt bei Amazon im Channel dann irgendwie doch auf Englisch auch ist. Aber ich hatte jetzt also in meinem Kurzschnelltest in der App nur eine deutsche Sync, und zwar so eine schlechte Doku rübergesprochene Sync auch doof.
Ich habe geguckt, bei den anderen ist die englische Tonspur lustigerweise dabei. Nur bei America to Me ist es halt drüber synchronisiert. Das ist etwas eigenartig. Ist also trotzdem sehenswert, aber es wäre natürlich schöner, wenn man das vielleicht so unverändert sehen könnte.
Ich wollte auch noch zwei Serien erwähnen, die auch ein bisschen, fand ich schon, Buzz hatten dieses Jahr, und zwar The Act.
Ja.
Patricia Arquette, natürlich ganz fantastisch, auch eine wahre Geschichte, geht wieder so ein bisschen um hier, wie heißt das, Münchhausen by Proxy,
genau,
ne? Was das Paradebeispiel davon.
Wir hatten es in Sharp Objects, wir hatten es in The Politician, wo es ja auch einen ganzen Handlungsstrang gab, wo der komplett inspiriert war von der Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, wenn ihr Politician gesehen habt, schaut mal The Act, dann wisst ihr, woher ein großer Teil der Story irgendwie kommt, eigentlich originär. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, nur die ersten beiden Folgen gesehen, mir war es zu hart. Also manchmal kann ich dann auch solche Serien nicht schauen, weil mir ist zu nah nahe geht irgendwie. Und dann, viele haben es aber gesehen, auch in meinem Freundeskreis, fanden es auch sehr gut. Ich glaube, das ist auch so eine Anthologieserie, oder?
Richtig,
eine,
es soll, glaube ich, immer wieder in neuen Staffeln andere Fälle sollen behandelt werden, in dieser The Act-Franchise, wie auch immer das dann aussehen wird.
Genau, und dann gibt es noch The Rook, wo ich das Gefühl, also Rook, R-O-O-K, ich hatte das auch Network, ne? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Sender es war.
Das ist, glaube ich, Stars.
Müsste auch Stars sein,
ja. Ah, sorry. Ah, dann gar nicht Network, hatte ich irgendwie falsch abgespeichert. Mhm. Ich finde, ich habe das Gefühl, das kommt auch bei uns ganz gut an, also wenn wir darüber schreiben, dass auch die Zugriffe relativ gut sind. Ich kenne auch jemanden in meinem Freundeskreis, der The Rook sehr gern guckt. Ich habe nur den Piloten gesehen, ich fand es ein bisschen nichtssagend, aber ich denke, das war auch ein Einkauf, der so ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwie gezogen hat. Und zwei Serien hätte ich noch, aber ich überlasse euch mal das Feld.
Das ist ja das Ding, wir haben ja fast schon die Hälfte von allen aufgezählt, aber mir geht es ja ähnlich. Also sowas wie, ich habe es vorhin schon erwähnt, Black Sails. Ich glaube, man kann es sogar noch aktuell bei Maxdome auch sehen, habe ich vorhin gesehen, aber gibt es, wie gesagt, auch
dann bei Join Plus Plus.
Bei Join Plus Plus dann eigentlich,
ja, beides, ja, genau. Parallel, glaube ich.
Sowas zum Beispiel, wir hatten Castle Rock erwähnt, wenn wir noch bei Stephen King Martin bleiben, ist zum Beispiel Mr. Mercedes noch eine Idee für einige Leute, was sehr interessant ist, weil das ist von einem ganz anderen Sender, das Audience Network oder so, ne, der in den USA kein großes Angebot eigentlich hat, aber irgendwie ist das halt dann jetzt hier beim Stars Play gelandet. Und was bei mir seit vor vielen Jahren auch sehr beliebt war und glaube ich auch, ich war einer von 5 Menschen, die es gesehen haben weltweit, ist Survivor's Remorse. das lasse ich einfach mal so stehen, ihr könnt es mal euch angucken, es geht um einen Basketballer. Nicht wirklich, dass er Sport treibt, ich glaube, man sieht ihn nicht einmal einen Ball werfen, der ganze Serie, doch 2-3 Mal oder so, aber es geht eher darum, was macht ein junger Mensch, der auf einmal sehr viel Geld bekommt, dass er mich Verhältnissen entstammt und dann mit seiner ganzen Entourage, mit seiner Familie, mit seinen besten Freunden ein neues Leben beginnt und wie geht er mit dieser Verantwortung um und was stellen sich ihm für Herausforderungen. Und das hat bei mir überraschend gut funktioniert. Das ist so ein klassische Stars-Serie, die kein Mensch schaut, aber der Felix findet's gut.
Habt ihr die Libelle gesehen oder The Drummer Girl? Willst du dazu noch was sagen? Weil ich habe nur den Piloten gesehen, leider. Ich fand den sehr gut.
Ja.
Auch ein bisschen langsam.
Ja.
Ich kam schwierig rein, aber ich fand, der war visuell ganz fantastisch.
Ja, ich bin generell ein Fan von John le Carré-Stoffen, wenn die umgesetzt werden. Ich war auch einer derjenigen, die The Night Manager ganz gut fand mit Tom Hiddleston. Für einige war das nicht so ihr Ding. Aber die Libelle oder Little Drummer Girl, auch eine Adaption von dem bekannten Thriller-Autor, der viel Agentenkram gemacht hat, ist ja auch sowas. Spielt in den 70er Jahren, geht um eine Mission des Mossads, die halt versuchen, einen Anschlag zu verhindern. Und ist auch sehr gut besetzt. Florence Pugh,
sag ich immer.
Wie spricht man sie aus? Die ja gerade so ein bisschen voll im Kommen ist durch Midsommar. Und dann war sie, glaube ich, auch in Fighting with My Family.
Ja.
Ne?
Ja, Black Widow wird sie auch bei.
Black Widow. Also das ist wirklich sehr gut.
Sehr variabel, finde ich.
Sehr coole Schauspielerin. Ja. Dann war der Alexander Skarsgård auch dabei, den ich generell auch sehr gern sehe. Und ja, ist großartig gespielt, aber auch wunderbar eingefangen, weil Regisseur ist Park Chan-wook. Den kennen wir zum Beispiel von Oldboy oder auch Stoker. Und ich liebe Stoker. Und alle, die Stoker lieben, denen sei auch die Libelle ans Herz gelegt, weil es ist eine ganz besondere Bildkomposition und vor allem die Farbgebung ist hervorragend. Es fühlt sich so satt an und so, es fühlt sich einfach so richtig greifbar an, wie die Serie eingefangen ist. Und ich fand die sehr gut. Ich glaube, es ist auch in 6 Episoden, auch etwas länger immer. Irgendwie die Drehe, immer eine Stunde mindestens. Aber es ist eine coole Agentengeschichte, sehr gut besetzt, sehr gut aussieht.
Da ist eine Szene im Piloten, wo sie hier auf der Akropolis sind.
Ja,
und das
und schon, zum Schattentanz. Oh, genau. Das ist schon fast poetisch.
Wirklich, also der Screenshot ist auch mein Hintergrund auf meinem Laptop zu Hause. Deswegen muss ich immer dran denken. Und ich dachte mir, ich muss eigentlich nochmal die erste Staffel zu Ende schauen. Würdest du sagen, lohnt sich? Ja, ne?
Ja, ich würde sagen, definitiv. Nimmt ein bisschen Zeit und Geduld mit, aber wenn man sich dann fallen lässt, und es ist auch wirklich, später sieht man auch nochmal Charles Dance, glaube ich. Michael Shannon ist auch dabei, als so ein bisschen der Hauptorganisator für den
Shannon oder Sheen?
Shannon.
Okay, ich dachte gerade Sheen.
Genau. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, fand ich ziemlich cool. Ist ein bisschen unter Radar geflogen. Lief halt in den USA, glaube ich, bei AMC, ne? Und UK wurde es auch woanders ausgestrahlt. Aber es war eine gute, ich fand's gut.
Stimmt, es ging echt so ein bisschen unter, ne? Irgendwie. Sag mal, habt ihr Catch 22 gesehen? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne den Film. Ich habe das Buch, glaube ich, nie gelesen.
Ja.
Ich hatte mich irgendwie ein bisschen darauf gefreut, weil ich dachte, er war ja relativ gut besetzt. Auch George Clooney, ne, war ja, glaube ich, sein erstes Wiederserienprojekt nach ER und Co.
Hugh Laurie war auch dabei, oder? Ja.
Es war wirklich sehr, sehr gut besetzt. Der Pilot hat mich nicht umgehauen. Ich denke auch, ich kenne den Film sehr gut, das reicht mir irgendwie auch. Ich hätte auch nicht so Bock, eigentlich die Geschichte nochmal zu sehen. Ging auch ein bisschen unter, fand ich, international.
Ich wollte immer mal, aber ich habe es noch nicht fertig
gemacht. Jana hat das, glaube ich, bei uns gesehen und der fand es eigentlich, glaube ich, auch ganz gut, jetzt nicht herausragend, aber irgendwie konnte man sich schon sehen, ansehen. Ich glaube, er war auch relativ schnell durch. Tatsächlich.
Das sind ja auch nur 6 Episoden, ja. Ne? Also genau, relativ fix. Also wie gesagt, Star Power ist auch zu finden. Adam, für dich vielleicht interessant, Howard's End.
Ja, da hoffe ich immer so ein bisschen drüber. Hayley Atwell. Aber ich weiß halt nicht, ob es mir zu retromäßig ist oder nicht. Damit habe ich ja dann manchmal so ein bisschen meine Probleme und es kickt mich dann nicht so, aber wegen Hayley könnte man da schon reinschauen, wenn man sie so sehr liebt wie ich.
Ich habe auch nur Gutes gehört da tatsächlich.
Ja, ich dachte halt immer, ich kenne den Film, den Merchant Ivory mit Helena Bonham Carter halt in- und auswendig. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den irgendwie auf N3 nachts gesehen habe. Ja. Und dann frage ich mich auch, ich liebe den Film, ich liebe die Howard Merchant Ivory Productions sowieso von damals, aber muss ich das jetzt nochmal als Serie sehen? Da bin ich, glaube ich, nicht zu sehr Fanboy von Atwell.
Ja, um das jetzt nochmal abzuschließen, wir haben zum Beispiel auch Les Miserables.
Okay. Also, es wird nicht gesungen.
Es wird nicht gesungen, das ist das Ding, aber ihr seht schon, wir gehen weiter die Liste durch. Es ist halt wirklich, es gibt keinen roten Faden bei diesen Serien. Also es ist genremäßig alles eigentlich da. Und ich glaube, das kann man auch, wenn wir jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen, nochmal zusammenfassen. Von uns habt ihr jetzt mehrere Serienempfehlungen bekommen, die dürfen vielleicht auch erstmal noch für den Weihnachtsbinge, wie Hannah ihn geplant hat, vielleicht ausreichen. Es ist schon doch auch nochmal jetzt mit Blick zum Abschluss echt kein schlechtes Angebot, muss ich ehrlich sagen. Also gerade für den Preis und was da noch dazu kommt an Filmen, ist es nicht verkehrt. Und jetzt ist bloß die Frage, ob man bereit ist, halt diesen Stufe 2 Anbieter mitzunehmen zu sein, die man schon hat. Oder zu sagen, ich weiß nicht, ich warte lieber, weil wie gesagt, wir hatten schon ein paar Mal, Disney kommt noch im Frühjahr nächstes Jahr. Ja. Du zahlst ja ungefähr dann auch so einen Preis in der Richtung mit deinen 7 € oder 6,99. Und das ist dann schon mal wieder was anderes für Leute, wo die dann denken, dann verzichte ich lieber auf Starzplay.
Also ich denke, so mein Fazit ist ja auch zu der ganzen Sache, wir haben es ja auch schon öfter gesagt, im Endeffekt, glaube ich, muss man wahnsinnig viel Recherche betreiben. Kann man ja auch unter anderem bei serienjunkies.de potenziell machen. Und ich glaube, so blöd es klingt, man muss sich fast wie so ein bisschen so einen Plan machen, welchen Zweitanbieter nehme ich mal diesen Monat oder vielleicht die nächsten 2 und welche Serien arbeite ich dann ab? Das ist immer ein böses Wort, aber welche Serien schaue ich dann? Weil wie gesagt, also ich finde 5 € für jetzt Party Down nochmal schauen, wäre ich absolut bereit zu zahlen. Denn ich weiß, ich habe die DVD natürlich als UK-Import, aber die hat ja auch irgendwie 12 Pfund gekostet oder so. Also in dem Sinne finde ich persönlich, in meiner Warte, finde ich immer 5 € für 1 oder 2 Serien, die ich sehen möchte, nicht zu viel. Gerade wie, man zahlt ja auch mittlerweile 3 €, wenn du ihn leihen willst, den Film. Also wenn du jetzt nochmal den Mean Girls gucken möchtest, den ich durchaus jedes Jahr nochmal gucken kann, dann musst du ja theoretisch auch 3 € zahlen in einem Leih, auf verschiedenen Anbietern. Und ich denke, wenn du dir dann vorher so eine Art Recherche machst, hey, ich könnte jetzt mir Mean Girls anschauen oder nochmal einen anderen älteren Film plus Party Down und Die Libelle, und das schaue ich dann im Monat X und dafür zahle ich 5 €, finde ich, ist das ein gutes Angebot.
Und du hast ja schon gesagt, das Kündigen ist unkompliziert, das ist ja dann das Gute. Man macht dann sich wirklich einen Plan, okay, 2 Monate jetzt bezahle ich 10 € für Starzplay, schau meine 10 Serien, die wir gerade hier runtergeradert haben und kündige wieder und dann, keine Ahnung, gehe ich zu Join +++. Ja, oder so, also ne, völlig wertfrei. Also das ist ja das ist vielleicht nicht so konsumentenfreundlich, weil es ein bisschen schwieriger für einen ist, sich diesen Plan zu machen. Nicht jeder hat die Zeit dafür, deswegen hast du halt deine ständigen Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon, wo du immer weißt, okay, die lasse ich jetzt nebenbei laufen und weiß immer, dass ich da was finde. Aber es gibt ja auch genug Leute, die so ein bisschen über den Tellerrand drüber gucken und dafür ist, glaube ich, Starzplay ganz gut, weil halt die Auswahl so divers ist und da ein paar Perlen dabei sind, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat.
Und was sie auch einmal gemacht haben, sie hatten einmal 3 Monate, wo du pro Monat irgendwie 3 € bezahlt hast und das ist halt, wenn es so ein Angebot wieder gibt, dann würde ich sagen, einfach zuschlagen.
Und ich würde nicht wundern, wenn es jetzt zur Anfangszeit solche Angebote jetzt auch gibt. Die wollen ja wahrscheinlich auch, dass die Leute jetzt so langsam ein bisschen angefüttert werden, um ihre Position als Erster in der zweiten Reihe, wie du es gesagt hast, vielleicht zu festigen. Ob das klappt oder nicht, wird man sehen. Aber ja, da sollte man definitiv die Augen offen halten.
Genau, und deswegen, also jetzt die Neueinkäufe, Pennyworth, hatten wir ja ein bisschen drüber geredet. Ich fand es ein bisschen, hat mich jetzt persönlich nicht gehuckt, aber ich denke in dem Universum von, ich sag's jetzt richtig, von DC.
Ja.
Vielleicht ist Gotham bis zu Ende gegangen, ne, dieses Jahr, ja. Adam. Gotham bis zu Ende gegangen, also ist nicht ganz offiziell.
Aber Bruno Heller ist auch wieder mit dabei als Serienmacher. Genau.
Und wer wissen möchte, wie es den jungen Alfred ergangen ist, bevor er sich um den kleinen Bruce gekümmert hat, der kann dann vielleicht bei Pennyworth reingucken.
Und es wurde verlängert, ne?
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist keine Miniserie, sondern es geht da tatsächlich noch weiter. Also,
Dublin Murders ist mehr so ein bisschen so ein klassisches Crime-Geschichte, spielt aber...
Ein bisschen Cardinal-mäßig vielleicht? So du, das gemeinsam einen seltsamen Fall aufrollt oder so? Also den Leuten Cardinal was sagt, ist jetzt auch nicht die bekannteste, aber schaut Cardinal.
Ja, Cardinal war so sweet, die erste Staffel macht ich sehr gern. Ja, und was ich eigentlich ganz schön fand, das hat natürlich so ein bisschen so diesen irischen Charme, der für mich jetzt, sage ich mal, noch nicht so abgenudelt ist in diesen Crime-Drama-Serien. Ich bin auch, glaube ich, nicht die richtige Crime-Lady. Was ich ganz interessant fand, ich glaube, Sie sagen das nachher auch in dem Podcast, wenn ich mich recht erinnere, in dem Interview, es gibt so einen Ausdruck für jetzt so irische Kriminalserien. Und ich glaube, das Wort, was wir dafür kreiert hatten, war, oh Gott, wie hieß es denn nochmal? Noir. Ich weiß nicht, Emerald Noir oder so?
Ach so, Emerald von Emerald Isles, also die Smaragdgrünen, alles, ja gut. Ist ein bisschen sperrig.
Für Deutsche vor allem. Aber was ich nur sagen wollte, und das hat mir sehr gut gefallen, du hast natürlich wieder Mann, Frau, Detektive oder was auch immer sie genau sind, das erfahrt ihr gleich im Interview. Aber die sind sozusagen sehr lange befreundet. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, das merkst du. Selbst im Piloten merkst du, dass die eine besondere Verbindung haben untereinander. Ja. Und das hat mich zum Beispiel sehr interessiert, mehr zu erfahren, was da eigentlich genau läuft und sowas. Das mag ich ja immer ganz gern bei solchen Kriminalfällen. Ist jetzt auch nicht... Er findet das Rad nicht neu. Aber wie gesagt, also das fand ich ganz interessant. Und die Buchreihe war ja scheinbar auch sehr erfolgreich. Es basiert auf einer Buchreihe.
Ja, das habe ich auch mitbekommen.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich denke, wer jetzt auch Lust hat, und das haben ja auch genug Leute jetzt zu Weihnachten oder jetzt in den dunklen Jahreszeiten nochmal so eine Crime-Geschichte sich anzuschauen, dann schaut er rein, weil auch er war wirklich sehr bezaubernd im Interview. Ich kann es nur wieder empfehlen.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch zu Stars Play, also zumindest mit diesem Teil des Podcasts. Ihr habt jetzt hoffentlich da draußen einen kleinen Überblick bekommen.
Ihr seid noch verwirrter.
Noch verwirrter, genau. Vielleicht habt ihr euch ein paar Serien mitgenommen, die ihr euch angucken könnt und ihr testet einfach mal Stars Play. Und wenn ihr das getan habt oder die Serien gesehen habt, dann könnt ihr uns ja gerne auch schreiben, wie euch das gefallen hat oder generell mal eine Meinung da lassen, wie ihr das findet, dass sich halt verschiedene Inhalte immer mehr auf anderen Schultern verteilen. Logisch, für uns Konsumenten ist es nicht immer ganz einfach, aber so ist es nun mal. Und wie geht ihr damit um? Und habt ihr auch eure Stufe 1, Stufe 2 Streaming-Anbieter? Das ist natürlich auch spannend. Ne? Ich glaube, da überlegt jeder, auf was er eher verzichten kann und was er immer haben möchte. Also das könnt ihr uns gerne einfach per Mail schreiben an Serienjunkies. Podcast@serienjunkies.de. So rum. Kontakt@serienjunkies.de.
Nein.
Vergesst das. Podcast@serienjunkies.de. Ja, sehr schön. Wie bereits erwähnt, wir hauen hier gleich noch die beiden Interviews von Hannah hinten dran. Also bleibt noch ein bisschen dran. Wir machen jetzt aber für diesen Teil eine ganz normale Abmoderation. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie bereits erwähnt, Podcast@serienjunkies.de. Alles, was ihr loswerden wollt, schreibt uns einfach. Hinterlasst uns gerne positive Bewertungen bei Apple Podcasts. So heißt es mittlerweile, genau, richtig. Auf YouTube sind wir natürlich auch mit dem Podcast, werdet ihr den auch finden. Machen wir zumindest diesmal so bei diesem relativ großen Serienbiss, würde ich sagen, Hanna, ne? Und ihr könnt es natürlich auch direkt auf Twitter behelligen. Da findet man dich, Hanna, unter dem Handle.
@MediaWhore, MediaWhore. Und ich glaube, ich habe auch ein paar Fotos irgendwo da gepostet zu dem Stars Play Event. Also wenn ihr noch mal reinschauen wollt, findet ihr, glaube ich, was. Und dich, Adam?
Ich bin AwesomeArnd bei Twitter und Instagram. Folgt mir da sehr gerne. Und
dich, Felix? Ich bin auf Twitter @JohnFerrari. Ja, sehr schön. Hat mich gefreut, dass das so geklappt hat. Ich glaube, wir haben es irgendwie hinbekommen, den Menschen das zu erklären, was da gerade vorgeht. Wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Wir haben noch ein paar Pläne, kurz bevor das Jahr zu Ende geht. Es werden noch ein, zwei Podcasts kommen und dann seid gespannt, was euch da erwartet. Bis dahin, macht es gut und jetzt noch auf jeden Fall viel Spaß mit den Interviews von Hanna. Ne? Aber ansonsten schon mal tschüssi.
Ciao, ciao.
Ciao.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich bin heute in London beim Stars Play Press Junket. Und zwar reden wir heute über Dublin Murders. Und ich habe drei ganz besondere Gäste mir gegenüber sitzen. Und ich würde einmal bitten, ob sie sich selber vorstellen. Please introduce yourselves to the audience.
I'm Nimi Spanos, exec producer of Dublin Murders.
Kate Harwood, the other exec producer of Dublin Murders.
Hi, I'm Killian Scott and I play Rob Riley in Dublin Murders.
So please, Killian, tell the audience, what is Dublin Murders about?
Dublin Murders is an adaptation of a couple of Tana French novels, and the story follows two detectives, Rob Riley and Cassie Maddox, as they investigate a murder in Dublin that they soon begin to suspect is perhaps related to a case that was 20 years previously. And the story follows primarily these two detectives as they go through the challenges involved in investigating these cases and the impact both cases have on their personal lives.
So,
ein bisschen duster.
Ein bisschen düster?
Ein bisschen düster, genau.
It's a crime drama. I mean, it can be düster. Yeah. You're right. It can be a little bit dark or a little bit grim. Dark, maybe is the better word. But you guys, as producers, how did you get... I mean, it's a very famous book. How did it come to the adaptation? Kate?
Well, we bought the rights to the books, and there are 6 Dublin Murder Squad novels. We bought the rights to them when we started our company about 5 years ago.
That's a good buy, then.
It was a very good buy. There were only actually 4 at that point, so she's written 2 since then. So, you know, that's all wonderful. And this series 1 is actually 2 novels. It's a blend of the first 2 books in the series, so it's not just In the Woods, it's also The Likeness, which is the second book. And every book is seen through the perspective of the lead detective, who has a very intense emotional connection to the case. It may be about their past or their family or their sense of themselves. And then the next book, the secondary detective, takes the lead. So it's a sort of sequence of baton-handing storytelling.
So the perspective changes?
The perspective changes. So the books are first person, actually. And so Rob Killian's character narrates the first book, and Cassie Maddox, Sarah Green's character, narrates the second book. But Sarah Phelps, our dramatist, has blended the 2 books, and because at the heart of both of them is this relationship between the two, and so she's blended the books and tells the story through those 2, but fully dramatizes it.
Would be a little bit awkward in the mid-season to change the storyteller.
Never the plan.
But you, as producers, how involved were you actually in the casting? Because what I really liked was the chemistry between the 2 cops directly from the start, and I think that's quite difficult to get.
Well, I mean, yes, we were very involved in the casting indeed, and actually we've got an incredible cast across the board in Dublin Murders. It's a huge cast of 75, you know, entirely Irish cast where the characters are Irish. And in fact, you know, the character of Rob presents as English, so the idea was to cast an English actor, but Killian came along and
casted a German one.
I'm sure Killian would have loved to have done a German accent. But no, actually, you know, both Killian for Rob and Sarah Green for Cassie, you know, as soon as we saw their auditions, they were absolutely, you know, Rob and Cassie came to life for us. And, you know, I think, you know, Killian talked to it a bit, but we didn't put them together before, you know, we started filming. But they're both really instinctive actors and immediately, you know, made a connection, didn't you? So
yeah.
And Sarah Green.
Yeah.
I thought maybe you were put into, like, a room on your own for, like, 24 hours or something.
You know, and you're exactly right in the sense that that would be traditionally what occurs, especially, you know, stars are involved, BBC, Element Pictures in Dublin, Euston, you know, there's lots of, you know, people who've done some very serious work, and it's a big investment, and it's an adaptation of popular novels. So it was a real beautiful kind of confidence move on behalf of Kate and Nimi and Sarah Phelps and Sol Dibb that, you know, me and Sarah weren't brought together. I was in Los Angeles at the time when I got the part. I think Sarah was either over here or in Ireland. And, you know, we met at the first read-through, which is about, you know, 10 days before we begin filming. And it was very lucky, you know. Me and Sarah just hit it off immediately. So you have a dynamic and a relationship then for free. You don't need to work on, you know, finding Cassie and Rob's sort of likes, dislikes with each other. It was just a very organic kind of thing. And Sarah is just the most effortlessly brilliant actor. And so it was just a very easy process, especially when you're working with scripts of this quality. I find then that the actor needs to do almost as little as possible. It's almost like you just try and don't get in the way of yourself, because all of the resources have been given to you to create something that's interesting in front of the camera. But Sarah Green made it extremely easy, because, you know, it's a difficult world that Rob and Cassie inhabit. They're murder detectives, and they're faced with quite harrowing crimes that they have to deal with, and they have to talk to the family, and they have to investigate.
And also with guys in the office she has to cope with.
That too, you know, the fact that, you know, both of us are in a position where we've kind of become hotshots in our department, but, I mean, she's had to work a great deal harder with a great deal more nonsense to get there. And she's a very strong character. And, you know, we kind of had our this 7-month shoot in Belfast, which is a long enough period. And sometimes in Belfast it can be cold and it can be wet. And, you know, and the material is, it can be quite heavy. But the great thing about Sarah was that she doesn't add any greater tension or stress to it. And we tried very hard, actually, you know, to keep as light, as playful a dynamic as possible. Because, yeah.
And I think the other thing is, it may shock you to know, but we hadn't finished all the scripts when we started filming. Extraordinary, I know.
We like to keep ourselves
in that way. But actually, there is, you know, if you can hold your nerve, and it gets a little bit scary, but, you know, we shot it in 4 blocks. But Sarah Phelps really wrote for these two actors once they were cast. And the arc of the series is very much the arc of this relationship between these two characters. And there's a strand of backstory that gradually unfolds as the series unfolds. And, you know, by the end, I think Killian and Rob and Sarah and Cassie were seamless. I mean, there was sort of no... You couldn't look at those characters on screen and see the actor or the character. They were utterly themselves. And there are scenes in the last block towards the end of the story when they've both been through so much. I mean, I won't tell you how much they've been through. I mean, there is so much story in Dublin Murders. It's packed with story. But by the end, when they come together again, it's so moving because the nuance of character and written with so much love and respect for the two actors we had that, you know, I just feel they shine so much as the story comes to an end and you see what they've been through.
Because to be honest, when I first read about Dublin Murders, I thought, ugh, is it another crime drama with like two cops? You know, we've seen thousands of them, you know, to be honest. It was like the first thing I thought. And then after like only a couple of minutes, I was so into the relationship of those two, and I thought it's amazing. You must have been so happy that it actually worked out. I mean,
but this opening,
it was always planned.
Yeah, exactly.
But because it could have gone wrong, you know, if you guys didn't have the.
But also, Sarah Phelps's writing draws you in, doesn't it, immediately? And Saul's, you know, brilliant naturalistic direction in that opening block. So, I mean, all that, and the tinge of the modern Gothic, hopefully, all those elements come together to draw you in and hopefully not make you feel like you're watching, you know, two cops.
No, and Belfast, I mean, it's always interesting. It's not like another Scandi drama or Scandi crime drama, you know, something. Is it like an Irish drama? I don't know. What
Emerald Noir. Someone said Emerald Noir to us.
But it's really interesting that you say that about the relationship with the two characters.
So not Belfast, Dublin. Sorry.
It's both.
Well,
we filmed a lot in
Belfast.
But, you know, a wood is a wood.
And exactly. But, you know, we... I've completely lost my train.
Emerald?
Oh, yeah, sorry. It's this character. Yes, this character thing of, you know, because this... And I think what Sarah Phelps did is it was so stunning, this opening scene where you're basically getting a snapshot of the two characters from the end. Mm-hmm. And then, so you see them together, and Rob has this kind of existential monologue about, you know, maybe the killed are the lucky ones. And then you go back and you see where they kind of started from. And to ground the show so much in this relationship between the two characters, I mean... And listening to Kate talk about it there, so much of the whole thing, I only really thought about Cassie. Like, that is the... Like, Rob has his obsession and his need, the pursuit of truth and the past and identity and all these things. But Cassie kind of is a dominant primary colour that is painted across all of it for him. And it's really, in many respects, a story about this relationship and the conflict that comes and how it's managed and all of these things, you know.
And there's a big it's not a spoiler to say there's a big betrayal in the middle of it. Oh, yeah. And you know, so they, you know, and that's probably when the second book, The Lightness, kicks off. And you know, and it's about, I think the audience will be so invested in them being together that when they are forced apart, there is this real instinct about wanting to get them back together, and how will that play out?
It's even after the pilot, I wanted them to be together.
Wow. Oh,
But as our final question, we always ask the talents and the people we interview, what was your last binge or the last TV show you have watched, you've been totally invested in? And Killian, you have to answer in German. Yeah. But we start with Kate, maybe, if you think about your last binge.
I most recently have really enjoyed Gentleman Jack, which is Sally Wainwright's extraordinary story about a historic character, a lesbian love affair set in 18th century UK. And it's just Sally Wainwright's sparkling writing, characterisation, Saran Jones's performance. It takes the sort of classic English period drama, which you all have seen, bonnets and all, and just chucks it in the air and makes it delightful all over again. And very human, very warm, very funny, and actually really thoughtful. Really, really thoughtful. I loved it.
Have you read the diaries yet of Anne Lister?
There are a million words or something. I mean, they're huge. They're absolutely huge. But no, I haven't read the diaries.
So what about you, Nimi?
My most recent proper binge watch, which is what you asked, was probably Succession. And, you know, the specificity of tone of that show. You know, it's like nothing else. And I love that fact that it sort of, you're just walking on the edge of not knowing whether it's comedy or drama. And, you know, it's such a wonderful show. So yeah, I consumed that on a plane in one hit.
The second season.
The first season, yeah. Yeah.
Well, Killian, now in German. No stress, no pressure.
Ist das eine Prüfung jetzt vielleicht? Nein. Aber ja, ich muss auch sagen, dass in der letzten Zeit habe ich auch Succession geguckt. Ich fand es so toll und die Schauspieler sind unglaublich gut und die Geschichte in jeder Folge fand ich so interessant und fesselnd. Und Kieran Culkin, ich habe ihn niemals gesehen und ich fand ihn sofort, es ist wahrscheinlich das beste Vorstellung, sagt man? Vorstellung oder?
Die beste Darstellung.
Genau, die beste Darsteller, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ja, es ist großartig. Aber ich habe die zweiten Staffel nicht gesehen. Noch nicht, aber ganz bald.
Perfect. So thank you a lot, you guys. Dublin Murders in the fall. It was perfect. No, really. I think you should... nein, überhaupt nicht.
Ich mache so viel Sorgen über Fehler machen und so.
Es ist wirklich sehr, sehr gut. Glaub mir. Ich bin ehrlich. So, genau, liebe Leute, ihr könnt natürlich Dublin Murders im Herbst schauen bei Starzplay in Deutschland. Und thank you a lot, you guys. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen, liebe Junkies, zu einem neuen Podcast der Serien-Junkies. Ich bin heute in London beim Press-Junket von Pennyworth, Dublin Murders und The Feed. Und ich habe ganz besondere Gäste mir gegenüber sitzen, und zwar von The Feed. Stellt euch doch bitte einmal selber vor.
Hello, I'm Nina Toussaint-White. I'm playing Kate Hatfield in our fantastic show, The Feed. Is that what you asked me?
Yes, perfect. I'm sorry. Yeah.
Good. Danke.
That was quite good, actually.
Yeah, willkommen. No? Yeah. Okay, good. Should I keep going? No, all right, I'm Guy Burnett. And what do? I'm in The Feed.
And who do you play?
Oh, I play Tom Hatfield.
You play the Feed psychoanalyst, is it?
Just a psycho is fine.
Please tell the audience, what is The Feed about? Because if you see the title, there's nothing you can really tell what it's about, I think.
The Feed is a psychological dystopian thriller. It's based on a book by Nick Window Clark in which society, as we know it, have chips inserted in the back of their brain, and it allows you to share information, memories, emotions within an instant. And we follow Kate, my character, and Tom, who is played by Guy. He's my husband in the show. We follow their journey, their battles with the world that they're involved in.
And you're not the psycho, you're the psychoanalyst. Yeah. So what is happening with The Feed? Because there is something happening right in the first couple of minutes, I think.
Yeah, there is. Well, I think you're first introduced to the world itself, a world where The Feed exists and where we kind of all live with this piece of technology embedded into our bodies. Now, once that's established, you know, you meet Tom's character, and he's heading to his brother's wedding. He's the black sheep of the family, if you will, and he is avoiding this piece of technology as much as he can. At the wedding, he meets his future wife, and then we pick up on this. I think there's an incident. That's right. There's an incident that happens at the wedding, and things begin to dwindle out of control from that point onwards. Now, whereas Tom has spent his life trying to avoid dealing with the feed, the opposite to kind of his family, he's now embroiled alongside his wife and child, new child, into a very scary world.
So what about you guys personally? Are you like totally into the internet? Are you like on Instagram every day? And, you know, are you a total internet like online person? Or are you like trying to not get too involved?
I think I myself have a lot of similarities with my character, Kate. I know that to be a part of society, to communicate, to communicate. Communicate, no pun intended. To keep up with the evolution of technology and connect. I think I know it's a necessity, as does Kate. But I shy away from being very public, posting things all the time. I don't need to document my whole life. I'm not as addicted as some people are, I would say, about myself.
I'm in the minority of people who doesn't have a social media platform, which again, similar to Nina, is similar to my character. You know, I guess there's a reason that we got these roles. But so what Tom's journey is was kind of very familiar to me to an extent, and I'm not anti it necessarily. I understand some people put it to good use and can do good things. It's just, it's not for me. And I'm aware of it. I'm trying to spend my time more wisely where I can, at least wisely for me, which is not to create a persona online, but to just try and enjoy life itself where I can.
Because the pilot episode feels a lot like a Black Mirror episode, I felt. And of course, it's very, you know, the feed is sort of, I thought, something negative, you know, being connected all the time and it gets hacked or something happens with the feed. Do you think people who like Black Mirror will watch it and say like, oh my God, yes, we will have more Black Mirror? Will it go into that feeling more, or is it something completely different?
That's a good question. I think it will look... Of course, there's similarities to Black Mirror, and Black Mirror is a great show. We should be so lucky to even be compared anywhere towards it. But Black Mirror is an anthology, so what you get in an hour's worth of TV is a beginning, middle, and end. What we're trying to do, and it's a little tricky because people's attention spans are very different today, is that try to do it over a series, as in one story that develops. So your first episode is your beginning. Your first three episodes is your first act, you know, and then we're going into our second act, and then, you know, by the 10th episode, we're at our finale. So it's really different in its format. And what that allows us is to create a world and create its foundations. The question is, or at least I'm hoping, you know, is that people have the attention to stick around, because it's not Black Mirror. You know, Black Mirror, you're going to get your payoff much quicker. With this, you're going to be immersed into a world that we're going to delve into a lot more detail and try and be a lot deeper with. So try and stick around if you can.
You mentioned the world. There's a lot of CGI in the pilot. How was it like acting in this sort of CGI world? I'm thinking about the ballroom. I think it's one of the first... wedding.
British Museum.
So I didn't actually film anything at the British Museum. You did. And then the rest of it was filmed in green screen, wasn't it, in Manchester?
I think we did it in that hall in Leeds or something.
Oh, we did it in the hall, but leading up to it.
Oh, yes, yes, Nina's right, as always.
How was it?
It was my first experience on green screen, so yeah, it was just imagine there's this stuff everywhere and just walking around. There was a little, the bridge, because I walk over the bridge, yes. And you're standing looking into the water and notice me for the first time. That was actually a little bridge, wasn't it, that was created inside the massive green screen room.
So the bridge was real?
Well, it was a fake bridge in a green room. Yes. Yeah, it's just make-believe, just have a little fun time doing a bit of make-believe stuff, I don't know.
It was three locations for those things. So you had one, me arriving, I think I skateboarded into the shot at the very beginning, is we shot at the actual British Museum itself. And then we shot the stuff of me and Nina coming into the wedding at a different location on a green screen in a studio. And then the stuff that takes place inside the ballroom, inside the wedding, was in an old country manor somewhere in the north of England. I think near Sheffield, something like that. Wool, something with a W.
No one knew where we were.
No, I don't know.
But was it difficult for you guys to feel it, what's happening? Or was there like a person who was describing it perfectly well and showing you what's going on?
I think it changed from scene to scene. At that specific scene, we just kind of got on with it because we were both, our characters come out of feed quite a lot. I think that's throughout the whole series, my character Kate resists the feed, therefore she actually just gets on with normal life and doesn't have to fake too much. There is a scene in episode one or two maybe where I'm pulling my memories out, like pictures, and putting them around. I found that quite difficult, but the guy who worked in CGI followed my hands and made it look great, so I'm happy with that.
Yeah, I think there's also like a moment that what you're referring to in the ballroom scene. I keep saying that, but in the wedding scene, where I'm listening to music in my head in the thing, and then I'm kind of like rhythmically dancing over to Kate's character. But look, we didn't really know what song it was going to be at the time, and I was hoping it would be something cool, but.
but it worked actually. No. I thought you actually heard the song. It was okay.
Yeah, no. At the time, I was just dancing like a maniac on the dance floor, like I normally do.
But apparently, it worked. The flirting abilities.
The what?
The flirting abilities apparently worked out.
And the power of good writing.
But for the last question, we always ask the audience, what was your last binge or the last TV show you watched and you were completely hooked to?
Oh, my last binge. I'm watching something at the moment, I've forgotten the name of it.
What was it about?
The Catcher.
I know, you were talking about this the other day.
What is it
you?
Called?
I don't know, I haven't seen it. It's brilliant. Yeah, you were talking about the radio, right?
Yeah.
I don't know that show. I've been watching, I just finished Chernobyl. I think it's maybe the best television I've ever seen. I think it's the best filmmaking. You didn't like it?
I liked it because it's fact, like, but it's a true story, and I'm like, wow, I can't believe this happened. But if it wasn't, I'd be like, oh.
Oh, really?
Yeah.
I thought it was... I bad? Think... No, not at all. Thing. It's all subjective television, and stuff like this. But no, for me, it was the best thing because I thought the writing was amazing. I thought the acting was incredible. I thought the direction from Jonas, I think his name is Jonas, someone who's genius, Craig Mazin. I was blown away by it.
It was very depressing, though. I think you couldn't binge it. I couldn't binge it. I don't know. Did you binge it?
I binged it because, listen, maybe I'm seeing it from a different perspective. I'm not sure. But I just thought it is a depressing subject. It is a dark part of history. But I thought how they managed to the pacing with it, I was blown away. The cinema, it was cinema. It wasn't just like what we would call television before. It's what new wave television is. And I think you can really only do that with a miniseries. I don't think you could have Chernobyl season 2, 3, 4 and let it run for 10 episodes. That's why I think that it's difficult to digest. But man, as a piece of art on its own, I think... A lot of these miniseries are good. Like The Night Of, I thought was phenomenal.
The Night Of was brilliant. Yeah. I binged that. That was years ago.
Yeah. But that was brilliant. Yeah. When you can do a miniseries, you can offer yourself you know, there's different formats, like the ones you're talking about, like Black Mirror is an anthology, you know. I did a thing called Electric Dreams, which was a Philip K. Dick anthology.
Did you do that?
Yeah, I did one of the episodes on that a while back. Yeah, we shot in Chicago. And then, you know, then you have actual series, and, you know, which develop stories over time. And then you have the new kind of format, is mini-series, you know, or sometimes these, like, six-episode things, like Fleabag and whatever else. Each one to its own, and they're all different. For me, at the moment, I just, I don't know, Chernobyl blew my mind.
It was, like, 5 episodes, wasn't it?
Five episodes of just great, great fucking, sorry. Movie making.
It's Germany, you can say it.
Oh yeah. Fuck this shit. I love it.
I literally have gone brain dead and I can't even think about what I had for dinner last night. I really can't.
That's okay.
I know what I'm watching now, but I'm not binging it. I don't think I've ever binged anything apart from Breaking Bad. Oh. I'm not a binger.
Breaking Bad's great though.
Yeah, but I binge that. Mm. But whereas, like, now I'm like, let's do that, we'll watch an episode and then go and have a life. And then come back to it, you know?
Yeah, I think a lot of people actually, with Chernobyl, you know, it was weekly. So a lot of people actually say it's nicer to actually,
the idea of going back to watching something weekly is that's kind of lost, isn't it?
And then you talk about it and you think about it and maybe watch a documentary about it and then, you know, next week you go on.
You've got to take that into consideration as well when you're filming. I remember having conversations with Channing Powell, who wrote this, The Feed, that I said, look, you know, we kind of need to know sometimes the distance between episode to episode. So, for example, what is the time frame that's happened? Because today, if you're watching Netflix or if you're watching Amazon or if you're watching a lot of these streamers, you finish an episode and you don't even get the credits. You get a second and then it goes down into the bottom right of your screen and you have 5 seconds and then you're immediately into the next episode. So when you're filming these things, or even within the writing, you have to take that into consideration, that people are binging as opposed to taking it weekly to watch. You know? Yeah.
Interesting. Thank you so much, you guys. So we will see The Feed. I think it's 8 or 10 episodes. How many are they?
Ten.
Okay. In the fall in Germany on Stars Play. So thank you guys a lot.
Thank you so much. Lovely to meet you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.